Ja, guten Abend, meine Herren. Wir treffen uns zum Neusprechfunk 15. Just nachdem wir den Neusprechfunk 14 rausgehauen haben und hier zusammengefunden auf meiner Linken haben sich...
Hallo, hier ist Maha.
Und auf meiner rechten Seite?
Guten Abend, hier ist der Kai. Wir treffen uns immer abends, deswegen für die Hörer, die uns am Morgen hören, Verzeihung.
Ja. Und wieso sagst du nur guten Abend, meine Herren? Die Hörer dürften doch auch...
Weil ich mich ja nicht selber begrüße.
Ja, aber du kannst doch auch die Hörer begrüßen, oder?
Wer will ich begrüßen? Ja, die Hörer sollte ich auch begrüßen. Also liebe und Hörer und Hörerinnen, wir freuen uns, dass wir schon den zweiten Podcast dieses Jahr in Angriff nehmen. Eigentlich ist es sogar der erste, weil wir den...
Ja. Der andere stammte noch aus dem alten Jahr,
ja, genau.
Ging aber erst jetzt online.
Und wollen wir zwei Dinge wieder am Anfang machen? Also zum einen besprechen, was so die Kommentare waren, denn wir haben schon einige, obwohl es wieder etwas gedauert hat mit dem Schneiden. Und zum anderen können wir nochmal eine ganz kurze inhaltliche Zusammenfassung machen, was in den drei Wochen passiert ist. Können wir ja noch tun.
Genau, da war nämlich unter anderem der Kongress und da kann man schon das ein oder andere sagen.
Genau, und politisch ist auch einiges passiert. Ja. Aber wir kommen mal zu den Kommentaren. Wir haben 6 Kommentare, von denen manche nur so Grüße sind, was okay ist.
Ich finde Grüße nett.
Das ja, ich finde es auch nett. Und gerade, dass dann einige Leute gesagt haben, hier, jetzt sind wir aufgefordert zu kommentieren, jetzt kommentiere ich auch, das fand ich eigentlich nett.
Ja. Und wir hatten eine Aufforderung und die Aufforderung bestand darin, uns ein Wort zu übersetzen, ein ins Bayerische quasi zu übertragen, nämlich Blockchain. Da haben wir eine Antwort, die muss jetzt einer von den beiden Herren aussprechen.
Nein, ich will nicht.
Kai guckt schon weg.
Also Blockkedele.
Also ist von Chain-Kette abgeleitet.
Blockkedele.
Das G muss wahrscheinlich noch weicher, oder?
Blockkedele, ja, da kommt aber dann ein K danach. Blockkedele, das geht halt nicht so gut für mich. Ja. Bin ja kein waschechter Bayer.
Aber können wir durchgehen lassen, oder?
Ja.
Also wir bedanken uns jedenfalls für die Kommentare. Wir freuen uns immer drüber. Könnten ruhig noch ein paar mehr sein. Ja. Leider haben wir noch immer nicht unser eines Versprechen eingelöst, nämlich uns mit Christian Heise, dem Admin vom Neusprechblog, auseinanderzusetzen. Aber ist nur aufgeschoben.
Ja, da gibt es ja immer noch den Wunsch nach einem besseren Feed. Genau. Und den sollten wir auch umsetzen.
Das gucken mich jetzt alle an. Ja.
Ja. So, und bevor wir die wenigen Dinge, die passiert sind, seit unserer letzten Aufnahme zusammenfassen, wollen wir nochmal sagen, das muss auf jeden Fall Maha tun, schon wegen der schwierigen Aussprache, was wir heute trinken.
Also wir trinken einen Château Tour Saint-Christophe, Saint-Emilion Grand Cru von 2015. Und ja, der ist sehr beerig, finde ich. Auch ein bisschen alkoholisch, 15%. Sehr beerig und aber doch wirklich edel. Also ein ganz edler Wein.
Also wie ihr vielleicht vermutet habt, er kommt aus Frankreich und ihr werdet ja merken, wenn sich hier die Zungen
etwas lösen werden.
Genau. Wir werden das im Blick halten.
Ja.
Also okay, Männer, was ist denn passiert, seit das neue Jahr angebrochen ist?
Naja, schon vorher. Wir hatten den Kongress.
Den Kongress, genau.
Kongress der war ja nach der letzten Aufnahme. Und da gab es doch erstmal auch noch ein paar interessante Dinge auf dem Kongress selbst. Also interessante Vorträge. Ich empfehle mein Highlight, auch weil es gut zum Motto passt. Das Motto war nämlich Refreshing Memories. Steht hier auf meinem Arm. Refreshing Memories.
Die müssen wir dann sagen. Ma hat nämlich heute das Refreshing Memories Shirt an oder vielmehr die Jacke vom Kongress. Jacke,
genau. Und da gab es eigentlich wenige Vorträge, jedenfalls von denen, die ich bisher gehört habe. Und ich habe schon einige gehört, die wirklich auch das Motto mit einbezogen haben. Aber einen gab es, der hat es getan, nämlich der Vortrag What the Facts über Angriffe auf Drucker über die Faxschnittstelle. Und das war ein toller Vortrag, weil die Folien alle im Stil der 80er Jahre gemacht worden sind, als die Faxtechnologie auf ihrem Höhepunkt war. Und seitdem ist eigentlich nichts mehr geschehen da.
Wir müssen hinzufügen, über den Vortrag ist auch berichtet worden. Also es gab Presse und deswegen ist ja relativ viel geklickt.
Sehr unterhaltsamer Vortrag, kann ich nur empfehlen. Es gab natürlich auch andere tolle Vorträge, auch einen zum Beispiel über Propaganda im US-Wahlkampf 2018, den ich interessant fand, aber der war jetzt, sagen wir mal, trocken, wie man halt es eigentlich auch erwartet von so einem trockenen Thema.
Wir beschäftigen uns die ganze Zeit mit Propaganda, das ist gar nicht trocken.
Genau, also bitte.
Ja, na klar, gut, okay. Aber dieser eigentlich technische Vortrag über die Faxschnittstelle war doch irgendwie überraschend lustig. Also ich kann ihn wirklich sehr, sehr empfehlen.
Was war denn dein Highlight, Kai?
Ich hatte den mal empfohlen, den Vortrag, weil ich mich da so drauf gefreut hatte.
Ach. Ja. Aber hattest du eins? Also kannst du, oder weiß ich nicht, oder zwei, die dir besonders in Erinnerung sind?
Ich habe mir eher politische Sachen angehört.
Ach, wie überraschend.
Naja, ich habe auch technische gehört, aber auch politische. Und ich mag es, da war zum Beispiel ein ziemlich guter Vortrag über Polizeigesetze, den hatte eine Frau Konstanze K. zusammen mit Marie.
Den habe ich auch gehört.
Echt, ja, warst du in meinem Vortrag? Wie schön. Ja, ich habe dich nicht gesehen den Tag.
Also ich habe es nicht live gehört, aber ich habe mir das angeschaut.
Was ich ja so mag, ist, dass also in diesem Vortragsformat von 1,5 Stunden sich die Vortragenden ja oft große Mühe geben, das A sehr übersichtlich zu machen, also man muss es ja erzählen, ne? Das ist immer ein bisschen anders als schreiben, und B auch sich Mühe geben, es halbwegs unterhaltsam zu machen und eben nicht so trocken und technisch. Und
das war nur 1,5 Stunden, haben genau, wir fast gar nicht mehr, genau.
Und ich finde es sehr schön, wenn man über so ein großes Thema, was gerade über längere Zeiträume sich abgespielt hat, mal so eine so einen fundierten Überblick bekommt.
Meinst du, was wir hier immer nicht hinkriegen, sondern wir immer 2 Stunden brauchen?
Genau. Wir labern ja immer so vor uns hin, ne, weil wir nicht so richtig einen Plan haben. Ich mag das.
Okay, ja, das freut mich. Aber unabhängig von dem Polizeigesetze-Vortrag, gibt es noch einen, wo du sagst, ach ja, den würdest du den Hörern empfehlen zum...
Ich fand die drei Jungs ziemlich super, die die Bitcoin-Wallets gehackt haben.
Wallet-Fail.
Einfach, weil die so, so kreative Ansätze hatten, diese Dinge aufzumachen.
Ich fand die auch gut.
Ja.
Also ich kenne den einen von denen auch, und das ist auch eine coole Sau.
Genau, den kenne ich auch schon sehr lange. Der ist mir das erste Mal begegnet, da war er 19. Und ich dachte damals schon, meine Güte, ja, was für ein schlauer Mensch. Jetzt ist er ein paar Jahre älter und es schien mir noch schlauer. Und ich fand es einfach sehr kreativ, wie sie diese als sicher geltenden Crypto-Wallets gehackt haben.
Ja.
Ich glaube, mein persönliches Highlight ist eigentlich, oder mich hat jetzt selber ein bisschen überrascht, war der Büroleiter von Martin Sonneborn, Dustin Hoffmann.
Den habe ich auch gehört, den fand ich auch überraschend gut.
Weil vor allen Dingen deshalb, weil der hat über die Institutionen der EU gesprochen, und ich habe mich in dem Wahn gewähnt, darüber relativ viel zu wissen, weil ich mich auch mit der Politik in Brüssel durchaus beschäftige und habe doch eine ganze Menge gelernt in schöner Zeit, und der hatte eine sehr angenehme Art, das zu erzählen, fand ich.
Den habe ich nicht gesehen, danke für den Tipp.
Mal abgesehen davon, dass das auch ein sehr netter, also ich kannte den vorher nicht, ich habe erst mal mit ihm gesprochen auf dem Kongress und wir haben ein bisschen Zeit miteinander verbracht und mir sehr gut gefallen. Na gut, okay, Männer, dann schließen wir mal den Kongress ab, wir wollen nicht so lange
reden. Du musst noch was empfehlen.
Was denn?
Du musst noch was empfehlen.
Das war doch meine Empfehlung.
Ach so, ja, okay.
Ich kann eine Menge empfehlen, weil ich so gut wie alle Vorträge gehört habe. Ich habe mir sogar einige angehört. Wow. Ich habe eine Angewohnheit, die schlechtest bewerteten auch anzuhören. Das ist, weil ich sozusagen ja mit der inhaltlichen Kuratierung des Programms zu tun habe und mir auch immer gerne ein Bild darüber, warum ein Vortrag in die Hose ging und so schlecht bewertet wurde. Also ich habe eine große Menge gehört, auch teilweise eben sehr unangenehm. Das kommt leider auch vor, Gott sei Dank weniger. Also wir haben immer so 15 bis 17 Vorträge, die wirklich schlechte Bewertungen kriegen. Aber zu Recht, muss ich leider sagen. Deswegen würde ich die nicht empfehlen wollen, sondern empfehle euch einfach zu media.ccc.de zu klicken und euch nach Gutdünken da mal ordentlich was zu Gemüte zu führen. Ich habe noch einen Tipp, den gebe ich aber jedes Jahr. Ihr müsst nicht die Videos laden. Die Podcasts sind zum ganz großen Teil wunderbar, auch ohne Folien in der Tram zu hören.
Ja, mache ich auch zum Teil. Ja.
Okay, politisch, was ist passiert?
Oh, eine Menge.
Also ich weiß schon, worüber Ingen Herr reden will.
Also es
über die CSU.
Über die CSU. Ja, über die müssten wir auch reden. Es ist, es gab den Datenreichtum im Bundestag, sag ich mal.
Der möchte gern Hacker, genau, das war nach unserem. Der möchte gern Hacker,
ja, da kann man wirklich eine Menge zu sagen. Yep. Auch wie die Berichterstattung abgelaufen ist, meine Güte. Also das.
Kai hat auch drüber geschrieben.
Ja, genau.
Mehrfach, glaube ich sogar, aber ein längeres Stück zusammen noch mit 2 Co-Autoren, habe ich gesehen, mal Co-Autorinnen.
Und ja, also und dann gab es den Datenreichtum an E-Mail und Passwörtern, über 2 Milliarden E-Mail-Adressen mit Passwörtern.
Ist das denn auch schon politisch?
Das ist auch irgendwo politisch, glaube ich, ja.
Interessant ist die Aufmerksamkeitswellen, ne? Das erste hat eine Riesenwelle für 2 Wochen gemacht, das zweite hat kaum noch einen interessiert. Das finde ich schon sehr faszinierend.
Ja, ich habe das erste Mal mit sehr viel Nazis zu tun gehabt in diesem Zusammenhang, weil ich nach der ich habe mich eine Nacht damit beschäftigt, mit diesen Daten. Und den nächsten Tag kam das in die Presse und ich habe recht freimütig gegenüber der Presse und auch im Fernsehen gesagt, warum ich zu der Ansicht gekommen bin, dass der oder die, der man zwar nicht glaubt, einer oder mehrere sind, betreffenden Personen ganz, ganz deutlich ein rechtes Weltbild haben. Ich habe das auch begründet. Mhm. Und einen schönen ordentlichen Shitstorm abgekriegt von dieser rechten Welt. Mhm. Die haben sich natürlich im Nachhinein jetzt auch nicht bei mir entschuldigt, denn so nach und nach kam heraus, dass der tatsächlich in diesen Kreisen so ein bisschen umging. Aber für mich war das kein großes Geheimnis. Denn das kam aus der Sprache sehr deutlich raus, gerade aus der Sprache übrigens. Mhm. Er hat eine Menge Begriffe benutzt und auch selber seine Dateien kommentiert, die relativ eindeutig waren. Mhm. Aber leider gab es nur den Shitstorm, keine Entschuldigung später. Mhm.
Böse Welt.
Ja. Böse Welt. Mhm. Ich habe mich natürlich überall geärgert, dass sie den alle Hacker genannt haben.
Ja, fand das, unmöglich. Das fand ich auch. Also ich meine, das...
Nö. Was? Nö. Ich fand relativ schnell, ging es weg vom Begriff Hacker zu Scriptkit und Cracker.
Naja, anderthalb Tage.
Oh, immerhin.
Ja. Das fandst du relativ schnell, ja?
Schon. Hm.
Naja, aber dass es im Zweifel erstmal ein böser Hacker ist, ne, bevor man darüber nachdenkt, dass es vielleicht doch kein böse vielleicht schon, aber kein Hacker ist, sondern nur jemand, der da irgendwie an Daten ausgespäht hat.
Also ihr dürft eure Binnensicht nicht vergleichen mit der Sicht des normalen Menschen, ja.
Kai möchte es noch mal ein bisschen predigen, ja?
Nee, ich möchte nicht predigen.
Wir bekennen uns zum Hackertum.
Ja, ist ja auch in Ordnung. Ich tue es ja auch, aber ich glaube, dass der Begriff Hacker bei sehr vielen Menschen eindeutig besetzt ist und die nicht unterscheiden, ja, ob da jetzt irgendwer programmieren kann oder nicht oder ob der 19 ist und kaum eine Ahnung hat und nur rumprobiert oder wirklich ausgefuchste Hacks macht und sich Angriffsvektoren überlegt.
Naja, Sprache spielt eine Rolle, oder?
Also ja, aber für die meisten Menschen eben nicht. Ja, für die ist alles ein Hack.
Ja, also ich fand's jetzt mal losgelöst von den Fakten auch sprachlich ganz interessant, wie das Framing in diesem Fall gelaufen ist. Einmal, dass nicht nur immer, also lange jedenfalls Hacker genannt wurde, sondern auch, nachdem das Alter klar war, dass sie alle von Schülern angesprochen haben und das Alter betont haben und dann diese hessische Komponente, die überdimensioniert betont wurde, dann noch der Streit darum, aus Obermittel- oder Nordhessen kommt, das spielt für eine Rolle. Also war interessant, worauf sie so Leute eingeschossen haben, die bei Dingen, die gar keine Rolle spielten. Mhm. Na, und dann kam noch die Habeck-Anomalie, die ja noch irgendwie total aufgebauscht wurde, war ein merkwürdiges Schauspiel.
Ja. Naja, ich habe auch dazu einen Artikel, also der
in dem Zusammenhang, dann nehmen wir den doch gleich.
Erschienen ist.
Das hat jetzt, warte mal kurz, ich glaube, das müssen wir erklären, weil es hat in einem Jahr versteht es keiner mehr. Also dieser junge Mensch hat Daten veröffentlicht von Politikern von allen Bundestagsfraktionen außer der AfD. Mhm. Und
Landtag.
Und einigen Landtagsfraktionen, genau. Und der Großteil der Daten waren in erster Linie Handynummern oder Adressen und nicht sehr viel. Aber einige Politiker waren sehr stark betroffen, von denen waren praktisch ihr ganzes Privatleben da offenbart in diesen Dateien. Und einer davon war Robert Habeck von den Grünen.
Also auch Elemente des Familienlebens und so.
Massiv. Seine Kinder, seine Frau, die diverse private Informationen waren daraus zu lesen, Adressen und so weiter. Und Habecks Reaktion darauf war, sich aus Twitter und Facebook zurückzuziehen und zu sagen, er löscht jetzt diese Accounts, das bringt jetzt nichts mehr. Das meinst du mit Habeck-Anomalie und ich glaube, das muss man nochmal für die Nachwelt kurz erklären. Da kam
ein Aspekt hinzu, der hatte noch so ein unglückliches Wahlwerbevideo. Also das kam ein bisschen zusammenzeitlich, aber er hatte, glaube ich, sonst keinen Zusammenhang. Also jedenfalls hat er nicht nur diesen Möchtegern-Hacker, sondern auch noch sozusagen die Missverständnisse rund um ein Video als Grund angegeben und die halbe Republik hat, weil Habeck eben einer der grünen Vorsitzenden ist, darüber debattiert. Wir haben jetzt hier noch erklärt, dass in 2025 alle wissen, was wir...
Was mich übrigens, einen Aspekt würde ich gerne noch hinzufügen, was ich positiv fand oder angenehm war, dass so gut wie niemand sich auf die dort veröffentlichten Informationen selbst gestürzt hat. Und jetzt breit diskutiert hat, was da zu lesen war.
Naja, da hast du aber vielleicht ein bisschen die seriöse Presse gelesen.
Ja, tue ich ja meist.
Naja, es gab schon noch ein bisschen Boulevard und gab auch viel auf Facebook.
Ja, sehr viel weniger, als ich befürchtet hatte. Man sah da nichts weiter, als dass auch Politiker nur Menschen sind. Da war jetzt nichts, was politisch irgendwie relevant war. Niemand wurde als Lügner entlarvt oder sowas. Mhm. Und
Also, wie die Bildleute noch versucht haben zu behaupten.
Genau, anfangs zu behaupten. Und wie ich finde, zum Glück ist die Republik großzügig darüber hinweggegangen, was sie dort gesehen hat, und hat es nicht weiter erwähnt. So war zumindest mein Eindruck.
Ja, ich muss teilweise widersprechen. Mir ist es sehr aufgefallen bei Konstantin von Notz und bei Jan Böhmermann, dass es da schon Ecken im Netz gab. Aber ich stimme dir insofern zu, dass es mich gefreut hat, dass es nicht aufgegriffen wurde von den Massenmedien, jedenfalls nicht stark. Das fand ich eigentlich auch einen positiven Aspekt dran. Aber vielleicht ging es auch tatsächlich in der Menge ein bisschen unter, weil mir schien, ist mir auch sonst nicht so aufgefallen eigentlich. Viel Lokalpresse hat sich halt auf ihre Landtagsabgeordneten oder die Bundestagsabgeordneten aus ihrem Land gestürzt. Und die haben sich so ein bisschen fragmentiert, während die nationale Presse, finde ich, sehr über die Ermittlungen berichtet hat und weniger stark über die Inhalte.
Und die politischen Aspekte.
Genau.
Ja, wobei die Ermittlung ja auch diesen schnellen Erfolg hatte und deshalb gab es da viel zu berichten. Wenn das anders gewesen wäre, hätte sich vielleicht auch die überregionale Presse anders orientiert.
Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Die hätten sich dann wahrscheinlich eher aufs BKA gestürzt, warum sie den nicht finden.
Genau.
Ja.
Genau,
Und das BKA muss ja innerlich, glaube ich, selber lachen darüber, wie schnell sie den ausfindig machen konnten.
Ja.
Nada. Was hast du denn für einen Artikel dazu, also, wo du uns sprachlich was kredenzt?
Aus der FAZ vom 11. Januar 2019 und zwar unter der Überschrift 1,3 Gigabyte persönliche Informationen wird über die SPD-Politikerin Claudia Moll berichtet, die eben auch dort deren Daten auch ausgesperrt.
Willst du jetzt gerade Kai widerlegen und bringst jetzt einen intensiven Artikel über das Ausspähen?
Nein, es geht mir ja um die Sprache.
Okay.
Und das fängt schon in der Unterüberschrift an, die lautet nämlich, vielen Abgeordneten wurden Daten gestohlen.
Auch das kriegst du nicht mehr weg.
Dieser Autor, Peter Carstens, steigert sich im Artikel. Irgendwie muss es immer im Artikel immer schlimmer werden. Also es fängt eben an mit Daten gestohlen. Dann geht es los im ersten Satz, dass mit ihren digitalen Konten irgendetwas nicht stimmt. Das hatte Claudia Moll schon vor Monaten bemerkt. Ja, wie was nicht stimmt? Als ob der Kontostand nicht stimmt. So hört sich das an. Und dann geht es halt weiter. Im nächsten Abschnitt heißt es dann, Moll war nach dem Vorkommnis außerdem zur Polizei gegangen und hatte dort Anzeige wegen eines möglichen Datendiebstahls erstattet. Jetzt sind wir wieder beim Datendiebstahl. Und dann reicht es aber nicht mit dem Datendiebstahl, denn zwei Absätze später sie rief also an beim parlamentarischen Geschäftsführer Carsten Schneider. Der teilte ihr mit, dass tatsächlich ein größerer Datenangriff auf viele Politiker stattgefunden habe. Jetzt ist es ein Datenangriff. Und ein Abschnitt später, und das ist eben, ein Abschnitt später ist noch nicht so schlimm, da geht es nur darum, dass allein aus der SPD wurden Daten von etwa 300 Abgeordneten aus Bund und Ländern gestohlen und ins Netz gestellt. Und jetzt.
Was so nicht stimmt, ne?
Das ist Quatsch. Das stimmt auch nicht. Das kommt jetzt nochmal, im nächsten Absatz wieder gestohlen und dort publiziert. Und dann kommt im gleichen Absatz das Verzeichnis der geraubten Dokumente und fast 692 Dateien. Also jetzt sind es plötzlich geraubte. Und da man natürlich jetzt schon bei Raub ist, geht der Autor nicht zurück zu Datendiebstahl, sondern im nächsten Abschnitt heißt es dann, der Datenraum hat die Bundestagsabgeordnete offenkundig getroffen.
Weil bei Raub ja sozusagen man legalistisch eine Gewaltkomponente, ne?
Ja, also natürlich.
Wenn man jemand beraubt, dann muss man irgendwie Gewalt
anwenden. Da muss Gewalt sein. Und beim Datendiebstahl, es ist sicherlich nicht mehr wegzukriegen, weil ja auch der offizielle Terminus dann für das Weiterverkaufen von Daten Datenhehlerei ist. Aber der Diebstahl, also ich denke, das ist.
Wobei ich ja, also ein
immer Aspekt, noch unschön.
Ja, es das ist unschön,
ja nichts.
Aber ich will es an einer Stelle mal verteidigen, weil letztlich verliert man ja die Hoheit über seine Daten mit so einem Angriff auf den eigenen Account. Ja. Das heißt, du hast nicht mehr die alleinige Hoheit über deine Daten, sondern irgendjemand, den du nicht kontrollieren kannst, hat diese Hoheit auch. Das auch ist ja der Unterschied. Ja, wenn mir mein Auto geklaut wird, wenn mir mein Auto geklaut wird, habe ich die Hoheit gar nicht mehr. Ja. Ich habe sie zwar immer noch, aber jemand anders hat die auch. Und zumindest zum Teil ist da schon der Aspekt des Diebstahls erfüllt, finde ich.
Naja, man auch nehmen, müssten mal Alternativen erdenken.
Wir werden immer kranken mit dem Problem, dass wir das, was wir aus der bisherigen sogenannten analogen Welt kennen, übertragen wollen auf diese neue digitale, die da gewachsen ist.
Das ist schon richtig. Aber wie gesagt, da müssen wir es bei Google und Facebook auch machen. Denn da habe ich meine Hoheit auch verloren.
Ja, die habe ich ja freiwillig hergegeben.
Aha.
Ich weiß nicht. Tatsächlich, ich habe ja auch drüber geschrieben. Ich habe mich sehr zusammenreißen müssen. Ich habe auch nachher, ich habe bestimmt noch 2-3 Mal vom Abschicken rübergelesen, um diese so eine Worte zu vermeiden. Das ist mir natürlich trotzdem nicht ganz gelungen, weil ich habe es für die FAZ geschrieben und die FAZ nimmt sich ja immer heraus, sozusagen diesen Abstract und die Knorr-Zusammenfassung selber zu schreiben und da waren die Wörter, die ich unten wieder aussortiert hatte, wieder drin, aber gut. Tatsächlich habe ich mich selber auch schwer getan damit, das zu benennen, sodass jeder das versteht und nicht auf diese Wörter wie Diebstahl oder Raub zurückzugreifen oder Datenverbrechen oder so.
Naja, gut.
Aber also, da kommt ja was hinzu, die Strafe, die der kriegen wird, wird nicht hoch ausfallen.
Nö. Weil er ja auch, weil er ja nun offenbar die Daten gekauft hat. Also es ging ja wohl auch mehr um Datenhehlerei als
Sind ja auch verschiedene Quellen, wissen wir ja heute, aber klar ist, also ich meine, angesichts des Riesenskandals wird die Strafe gering sein. Das ist ja auch der Grund, warum man also so die alle aus ihren Löchern krochen und hier gesetzliche Änderungen mal wieder gefordert haben. Also kennen wir ja nur auch schon aus vielen anderen Bereichen.
Ja, aber gut, ich konzidiere ja, dass das von mir aus Datendiebstahl jetzt gesagt wird und das vielleicht auch in irgendein Gesetz einfließen wird. Da kann ich wohl nichts mehr machen. Aber Datenraub, also das mit dem Raub, finde ich schon
mal konzidiert.
Und Datenangriff, also Datenangriff ist auch was anderes.
Nee, aber den finde ich ja dann wenigstens noch faktisch irgendwie korrekt in gewisser Weise. Zumindest für manche Angriffe, naja, für diesen vielleicht nicht. Ja, weiß auch nicht. Also. Ja, wir sind unzufrieden, oder? Aber wir haben auch nicht wirklich gute Vorschläge.
Aber es ist, genau, wir haben keine Gegenvorschläge, keine guten.
Naja,
Datenleak war ein Hashtag, das habt ihr bestimmt gesehen, aber auch nicht am ersten Tag, der hat sich dann erst wieder ein bisschen später verbreitet.
Oh, Datenleak trifft es auf jeden Fall schon mal besser.
Ja, aber ist doch wieder sehr, sehr englisch, weiß ich nicht, ob alle verstehen, was Leak bedeutet.
Ja.
Na gut, aber ich glaube, das ist ein sehr typisches Beispiel, was du gefunden hast. Ich wette, das war auf Seite 1 auch, oder?
Nee, das war nicht auf Seite 1.
War Politik?
War Politik, genau.
Okay. Na gut, womit fahren wir fort? Haben wir bei unserer Kurzzusammenfassung was vergessen? Wenn nicht, können wir ja einfach so sagen, dazu übergehen, was entweder Kai vorbereitet hat oder noch in einem Sammelsurium-Thema.
Natürlich haben wir was vergessen.
Was denn?
Was denn?
Den Dieselskandal.
Der zieht sich schon so lange, der ist ja nun nicht nur neu, oder? Der
ist nicht neu.
Oder meinst du jetzt konkret?
Fahrverbote.
Die Fahrverbote und die Demos dagegen.
Ja,
aber wir haben das letztlich ein bisschen angesprochen, als wir den Koalitionsvertrag und das Bekenntnis zum Automobil das Ablehnen der Fahrverbote in Bayern, da haben wir ja so ein bisschen besprochen, das zieht sich halt so. Ist das nicht wieder so ein Skandal, der…
Ich habe das nochmal zusammengefasst, ich habe mich nämlich heute auf das Thema Diesel konzentriert.
Na Mensch, dann lass uns das mal machen, dann haben wir dir ja eigentlich letztes Mal nur eingeleitet, oder?
Ja. Eine Kurzzusammenfassung zum Anfang.
Oh je, das ist jetzt schon hart.
Weil das Ganze geht ja schon, wie du sagst, 3 Jahre. Ich musste selber nachgucken und war überrascht, es sind 3 Jahre. Erst war der Dieselskandal, der eigentlich ein Dieselbetrug war. Der führte zur Dieselkrise, also zu diversen Debatten um Strafen und Grenzwerte. Die Worte, die ich so betone, das sind immer die, die sozusagen die Schlagworte dieser Zeit waren. Und das führte wieder zur Dieselfrage, die sich viele Dieselbesitzer bis heute stellen. Die Fragen wurden nicht durch die grüne Dieselplakette gelöst, die ja eigentlich eine Feinstaubplakette ist. Daher wollte der Dieselgipfel der Bundesregierung das nun neu lösen. Und dazu suchten die Beteiligten dort einen Dieselkompromiss.
Na warte, der Dieselgipfel ist aber noch nicht so lange her. Der war 2018.
Es gab ein halbes Dutzend davon.
Es gab mehr als einen Dieselgipfel.
Oh ja, aber hallo. So, okay. Also die Beteiligten suchten auf dem Dieselgipfel einen Dieselkompromiss, um nämlich das Dieselbashing endlich zu beenden, wie der Verkehrsminister forderte.
Der damalige oder der jetzige?
Der jetzige, Scheuer.
Der ist ja der Dieselminister.
Der kommt auch noch. Und das versuchten sie mit der Hilfe eines Dieselpaketes oder Dieselkonzeptes. Also Rabatten und Geld für Nachrüstung. Und das alles, um ein Dieselverbot zu verhindern, also Fahrverbote für Dieselfahrzeuge. Besonders in den Intensivstädten. Da wollte ich halt noch fragen,
Gibt es keinen Dieselpakt oder Dieselbekenntnisse oder so?
So, ne? Es ging also, und das ist jetzt für mich der zentrale Satz, es ging also, und keiner dieser Begriffe nennt das irgendwie beim Namen, um dreckige Luft. Und dazu habe ich dann noch ein paar Begriffe rausgesammelt, die ich immer mal wieder einstreuen werde.
Na, jetzt hast du die, waren die ein bisschen chronologisch oder waren die jetzt bunt gemischt?
Nee, das war jetzt chronologisch. Weil, also das waren die letzten 3 Jahre.
Ja, okay. Aber wo ist jetzt der jetzige Stand? Ist dann.
Also das Problem ist ja in dieser ganzen Debatte, dass es 2 Debatten sind. Weil erst dieser sogenannte Dieselskandal, der in Dieselbetrug war, da ging es ja darum, dass Fahrzeughersteller wie VW vor allem ihre Fahrzeuge manipuliert haben, sodass die auf den Prüfständen falsche Werte ausgaben und Stickoxide und Feinstaub, in erster Linie Stickoxide, falsch angezeigt wurden, sodass die als sauber galten und nicht die Grenzwerte rissen, die, über die wir jetzt wieder diskutieren, die übrigens seit 1999 gelten, wie ich nachgeschaut habe, war ich auch ganz erstaunt.
Naja, da lesen wir jetzt gerade aktuell, das sollten wir vielleicht hinzufügen, ganz viel drüber, weil wir haben gerade die Lungenärztekrise.
Ja, Moment, das ist die zweite. Das ist die zweite Debatte.
Das ist die zweite, das ist gar nicht zum ersten Teil, natürlich nicht. Ja.
Das ist genau der Irrsinn. Ne? Also es gibt die erste Debatte, da ging es echt um Betrug. Ja, da Fahrzeughersteller haben die Leute beschissen, haben gesagt, diese Diesel sind sauber, kauft die sind toll und sie waren nicht sauber und sie rissen die Grenzwerte und es wurde nur gemauschelt, damit es so scheint.
Das ist eigentlich noch nicht gelöst, denn dann gab es ja die sogenannte Umpausch. Aktion,
ja, und
die gar keine Aktion und gar kein Umtausch ist, sondern die Leute sollen neue Diesel kaufen, die dann irgendwie, wo sie irgendwelche Rabatte bekommen, die sie wahrscheinlich sowieso bekommen.
Naja, es gab erst, das kann ich gerne noch aufdröseln, weil es war eine ewig lange Debatte. Ich will nur mal kurz auf den zweiten Punkt, weil jetzt haben wir eine zweite Debatte, die eigentlich mit der ersten nichts zu tun hat, nämlich, dass in einigen deutschen Städten, und zwar eine ganze Reihe, die seit 1999 geltenden und seit 2015 verbindlichen Grenzwerte für Stickoxide regelmäßig gerissen werden und überschritten werden. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe deutscher Städte, die sind zu dreckig und dreckiger, als das Gesetz zulässt.
Und die Urteile gab es dazu, da haben wir ein paar Gerichte.
Aufgrund dessen gibt es Urteile bis hin zum Bundesverwaltungsgericht, die sagen, okay, wenn ihr das nicht in den Griff kriegt, ihr Städte, dann müsst ihr eben Fahrverbote verhängen und zwar für die Autos, die am meisten Stickoxide verursachen und das sind Diesel.
Und in der Regel in den Innenstädten selbst, nicht außerhalb der Städte.
Nee, Innenstädten und zum Teil wie in Berlin in ganz konkreten Straßen. Und deswegen, aufgrund dieser Urteile und der Fahrverbote, gibt es jetzt also eine neue Dieseldebatte mit der Forderung, die müssten generell sauberer werden oder verboten werden oder irgendwas muss passieren, damit die Luft sauberer wird. Die eine Debatte hat mit der eigentlichen, mit der anderen nur indirekt was zu tun. Das Lustige ist, dass der Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU immer behauptet, man dürfe diese Debatten nicht miteinander verknüpfen und er ist der Einzige, der es tut.
Na, wobei die erste, die du erwähnt hast, läuft ja noch. Nicht
die ist
nur,
noch gar nicht beendet, genau.
Na, die gerichtliche Aufarbeitung, das wird sich ja noch hinziehen. In verschiedenen Ländern sogar.
Weil immer noch nicht klar ist, wer sein Auto zu welchen Bedingungen, wie, wo umtauschen kann, also, nachrüsten kann.
Ja, aber auch die Schuld von konkreten Personen ist noch nicht immer festgestellt und so weiter.
Da gibt es immer wieder neue Anklagen, Ermittlungen.
Also beide Debatten oder beide Affären, sagen wir mal, laufen noch.
Ja, genau.
Die Diesel-Affären.
Genau, das Diesel-Bashing, wie Scheuer es nennt.
Ach, Bashing.
Ja. Scheuer sagt wörtlich, ja, alle, die jetzt über Diesel schimpfen und wollen, dass sie sauberer werden und so weiter, die wollen den Diesel kaputt machen. Und damit Millionen
Arbeitsplätze?
Moment, ich lese vor.
Genau.
Ich lese vor. Ja. Wer dies tue, sei der Aktivist für den Wertverlust für viele Millionen Dieselfahrer. Sie wollen den Diesel kaputt machen. Und diese Vermengen der beiden.
Damit lenkt er ja ab davon,
natürlich,
dass betrogen worden ist.
Ja, und dass es um die Gesundheit von noch viel mehr Millionen Menschen geht, die im Zweifel auch dieselben sind, die Diesel bauen. Ja. Und das Vermengen dieser beiden Themen passiere zum Schaden und auf dem Rücken von Millionen Beschäftigten der deutschen Automobilindustrie.
Also die zwei sind die Opfer, sozusagen die Millionen Beschäftigten in der Automobilindustrie und die Besitzer der jetzt wertverfallenden Dieselfahrzeuge.
Ja, genau, wo er nichts macht, dass die möglicherweise zum Recht kommen.
Und da brauchen wir aber auch jemanden, der sich sozusagen in den Kampf wirft. Und
er hat ja auch recht, die verlieren ja tatsächlich im Zweifel, wenn man sie nicht entschädigt oder ihnen anständig den Wertverlust ausgleicht. Das Problem ist, die anderen, die verlieren ja auch, die an den Straßen wohnen müssen, wo die Dinger fahren.
Ja.
Aber warte, die erste von dir genannte Gruppe, also die Millionen mit den Arbeitsplätzen und die Dieselbesitzer sind ja die kleinere. Könnten man die nicht von dem Konzern entschädigen?
Nee, sind nicht die kleinere, weil es gibt ja nur 15 Intensivstädte.
Na, aber gegenüber allen Menschen, die gerne atmen wollen, sind sie schon irgendwie die kleineren. Könnte man die nicht entschädigen lassen von VW?
Ja, VW will nur nicht.
Ja, genau. Und der Minister scheint auch nicht so richtig zu wollen. Also.
Also ich hatte jetzt hier schon spontan die Lösung, die ihr offenbar aber nicht
notiert. Wo alle sagen, ja, das wäre doch gesunder Menschenverstand. Aber gesunder Menschenverstand.
Jetzt sind wir schon beim gesunden Menschenverstand. Ja, er hat nämlich heute an genau diesen appelliert, der Herr Scheuer.
Ja. Hat er noch da ging es aber um Tempo 130 auf der Autobahn.
Aber da ging es auch
um... Weil das widerspricht jedem gesunden Menschenverstand, das zu fordern.
Stimmt, er hat da eigentlich nicht bezogen auf die Diesel-Affäre.
Auch. Auch auf diese. Ja. Worauf ich hinaus will, ist, dass ich es pervers finde, die berechtigten Interessen einer Gruppe von Menschen auszuspielen gegen die berechtigten Interessen einer anderen Gruppe von Menschen. Und zu sagen, hier werde eine Gruppe geschädigt und dabei zu ignorieren, dass eine andere Gruppe geschädigt wird, und zwar, wie ich finde, schwerer. Ne? Also Geld verlieren ist böse, Gesundheit verlieren ist böser. Das ist schon eine sehr, sehr seltsame Debatte, die mit vielen komischen Begriffen geführt wird.
Ja.
Genau, und über diese Begriffe können wir im Folgenden gerne noch weiterreden. Aber
die Frage ist ja vielleicht, wenn du jetzt hier einen Begriff hast, würdest du sagen, dass der Diesel insgesamt, also das ist ja auch mal so eine Image-Sache, ne? Die Deutschen und der Diesel haben ja eine besondere Beziehung. Das war ja ein Deutscher, der das erfunden hat, das ganze Konzept, insbesondere in Deutschland.
Der Motor hat auch ein Deutscher erfunden.
Ja, aber verbreitet waren die hier besonders? Wenn ich das richtig sehe, ist das ein Land, wo besonders viele dieser Fahrzeuge verkauft wurden?
Deutschland ist ein Dieselland, genau.
Ich weiß nicht, ob das in Europa stimmt, aber es stimmt auf jeden Fall weltweit. Also ich weiß nicht, ob es in Europa so stimmt, aber...
Ja, französische Autos sind eher Benziner.
Ein bisschen hatte das was von Nationalstolz, oder?
Ja, es hat was von Nationalstolz.
Und da ist definitiv was kaputt gegangen.
Wobei dann der Nationalstolz sich ja darauf bezog, aus dem eigentlich als dreckig und lahm geltenden Diesel eine hochgezüchtete Maschine gemacht zu haben mit wahnsinnig viel PS, die noch dazu sauber und effektiv ist.
Ja,
das ist der Stolz. Ne?
Ich fahre übrigens einen Diesel.
Der TDI, der Turbo Diesel Injection, war ja die deutsche Ingenieurleistung.
Das war die Leistung.
Ich bin total geschädigt. Ich kriege keine Luft mehr und ich fahre einen Diesel.
Und tauschst du um
deinen Diesel? Nee, da ich ja kein Fahrzeug, also ich wohne ja in der Großstadt, ich brauche kein Fahrzeug, würde auch nicht umtauschen, aber mir hat es auch keiner angeboten.
Dann ist er aber ganz alt.
Der ist schon etwas älter,
das gebe ich zu. Weil die Wechselprämien.
Heißt das, ist das der offizielle Name?
Wechselprämie. Also es gibt verschiedene Namen. Es gibt den Namen Umweltprämie, Wechselprämie, Umstiegsprämie, Umtauschprämie, Bye-Bye-Bonus oder Hybrid-Deal.
Und Bye-Bye-Bonus ist immer Bild, oder?
Das Bild, ja.
Bye-Bye-Bonus.
Das bezieht sich ja nur auf Dieselfahrzeuge der Norm Euro 4 und Euro 5.
Genau.
Ja, meiner
Sorge. Ältere, sozusagen, darfst du ja sowieso gar nicht mehr fahren. Das macht man ja nicht.
Ja, das macht man nicht.
Oh.
Ja, Konstanze, es tut mir leid.
Das
tut man nicht.
Das tut man nicht. Jetzt musst du sehen.
Oh, ich habe einen Aufkleber.
Und da steht was drauf?
Euro 3.
Ach, nee.
Damit darf ich in der Innenstadt von Berlin noch fahren?
Nee.
Doch? Hat ist grün.
Echt? Ist grün? Ja. Das ist noch grün? Nee. Scheuer hat die Berliner Lokalpolitiker auch sehr gescholten für ihr
Lüftkonzept. Ich fahre auch mal 30 auf der Leipziger, wirklich. Aber ich fahre auch nicht viel Auto, ich gebe dazu. Oh je, jetzt fühle ich mich schlecht, toll.
Vielleicht solltest du dir auch mal die Dieselfrage stellen.
Naja, ich stelle sie mir nicht wirklich mehr. Ich weiß auch nicht, wie es euch geht, aber ich würde mir von der Stadt kein Auto mehr kaufen. Das ist seit viele Jahre her.
Die Lösung. Die Lösung ist ja nicht, dass man auf der Leipziger Straße sagt, jetzt fahrt nur noch 30. Vorher ist man die meiste Zeit am Tag da auch nicht schneller gefahren, wenn man es nicht konnte.
Manchmal mit Fahrrad.
Wenn man es kann, dann tut man es auch. Also die Leute, ein Taxifahrer hat mir gesagt, er hat den Tempomat auf 38 gestellt und fährt dann da über die Leipziger Straße mit 38. Und ich meine, und wer kein Tempomat hat, fährt vielleicht noch schneller. Also das hilft nicht viel. Ich finde, das mit dem Tempo 30 ist wirklich eine Symbolpolitik. Da muss man was anderes machen. Es müssen einfach weniger Autos auf der Straße sein.
Wir doch eine neue Regelung haben ab August. Ab August wird der ÖPNV für Schüler kostenlos.
Ja, ja.
Und für andere billiger. Aber ich weiß noch nicht, ich kenne nicht genau das Modell. Ich weiß nur, dass der ÖPNV finanziell attraktiver wird.
In Luxemburg wird er umsonst.
Genau. Und das wäre eine Lösung.
2020, glaube ich, ne?
Denn,
ja, und gibt noch mehr Städte, die jetzt solche.
Wenn man das in Berlin machen würde, Gut, dann wird wahrscheinlich der ÖPNV ein bisschen leiden, weil die Kapazitäten ja jetzt schon nicht reichen. Aber gut, wenn man das in Berlin machen würde auf jeden Fall weniger Auto gefahren. Und man hätte dann Einsparungen auch, was die Umweltbelastung angeht. Aber auf die Idee kommt ja keiner.
Nee, du hast ja, aber das löst ja auch nicht alle Probleme.
Weil
nee,
das löst nicht alle Probleme, aber das
löst schon mal. Du hast ja den Lieferverkehr, ja, und genau. Diese ganzen praktischen Lieferdienste, ja, die alle jetzt anbieten, wo man sich eben jede Einzelheit liefern lassen kann, sorgen für massive Probleme, weil die alle mit Diesel fahren.
Deshalb außer der Scooter.
Deshalb muss man da auch, der Scooter ist eine gute Idee. Deshalb muss man mehr Anreize schaffen, denn es geht nur durch Anreize. Du kriegst die Leute nicht
durch Verbote
weg. Ja, aber die Anreize muss man auch schaffen. Die Anreize muss man schaffen, indem man zum Beispiel sagt, so, liebe Taxifahrer, wenn ihr jetzt ein E-Taxi kauft, dann unterstützen wir euch mit einer ziemlich großen Summe. Oder ihr seid steuerfrei für 5 Jahre oder so.
E-Autos sind doch Steuern.
Ja, nicht nur die Autosteuer, sondern Steuern auf ihren Gewinn oder so. Das ist richtig, was die Sache richtig attraktiv macht. Dann würden nämlich sofort schlagartig alle umsteigen.
Ja, ich sehe, also die Lösungsorientiertheit ist bei euch noch sehr vage.
Wieso vage? Das ist doch sehr konkret.
Ich finde das noch nicht
holistisch. Ich finde ja schon Radwege überall gut.
Ja, das wäre sicherlich auch was.
Ja, aber ihr seid doch wieder Städter und ihr vergesst, was der Scheuer auch immer sagt, die Landbevölkerung.
Ja, da muss man auch Angebote schaffen. Da muss man vielleicht noch gar keinen ÖPNV umsonst machen. Da muss man ÖPNV erstmal hinschaffen. Ich mein,
auch Bahnverbindungen würden schon helfen.
Ja, ich bin da ja jetzt, meine Mutter war in der Reha irgendwo in der Nähe von Minden und da konnte man schön spazieren auf dem ehemaligen Bahndamm.
Weil da nichts mehr fährt?
Stillgelegte Strecke. Da haben sie jetzt so einen Asphaltwanderweg gemacht. Sehr hübsch. Nur du kommst in den Ort praktisch nur noch mit einem Taxi. Da gibt es zwar auch eine Buslinie, die fährt aber irgendwie nur zweimal am Tag. Und an Feiertagen überhaupt nicht. Und ich musste halt Weihnachten dann zurückfahren. Da ging es halt nur mit dem Taxi, weil Weihnachten da nichts fährt. Und da frage ich mich immer, warum fährt da nichts? Ne? Also ob alle Leute an Sonn- und Feiertagen zu Hause sitzen müssen. Ne? Das ist doch unglaublich eigentlich.
Na gut, aber kommen wir mal zurück zu unserer Dieselaffäre. Jetzt haben wir die verschiedenen Begriffe gehört. Was wäre denn ein ehrlicher Begriff für die zwei Krisen?
Also die erste ist gar ein Betrug. Und ich finde, dieses Wort sollte da auch drin auftauchen. Ja. Weil es war ein geplanter, verabredeter und gezielter Betrug zur Umgehung von gesetzlichen Grenzwerten. Ja, sowas ist illegal. Und in Deutschland ist noch niemand verurteilt worden. Das ist 3 Jahre her. Mhm. Auch das finde ich schon sehr erstaunlich. Geschweige denn verhaftet oder was auch immer.
Also diese Verbrecher wäre ein schönes Wort.
Ja, Gangster. Ja, alles Gangster. Und
diese Gangster, das ist ein bisschen old-fashioned, aber ja, diese
Gangster. Ich bin old-fashioned.
Diese Gangster. Okay, und für den zweiten Teil?
Der zweite Teil, da geht's
um saubere Luft.
Um saubere Luft, ja, nicht mal, sondern es geht erstmal um Luftverschmutzung. Mhm. Ja, weil die Luft wird erstmal verschmutzt, die ist ja noch gar nicht sauber. Mhm. So, und jetzt geht es um den Versuch, die Verschmutzung zu reduzieren. Mhm. Und wenn die Bundesregierung ihr Konzept saubere Luft nennt, dann ist auch das schon Neusprech, wenn du mich oder eine Lüge, wenn du mich fragst, weil es geht um die Reduzierung von Luftverschmutzung.
Genau.
Und dann wird dann um Grenzwerte gestritten, okay, das ist völlig normal, aber so eine Überschrift, Konzept saubere Luft, und so hieß das, bei gleichzeitiger Rettung des Individualverkehrs, Moment, ich müsste nachgucken, aber
was nicht geht, du kannst den Individualverkehr retten.
Naja, doch, vielleicht. Konzept für saubere Luft und die Sicherung der individuellen Mobilität in unseren Städten, so hieß das Konzept, genau.
Ja, Sicherung der Mobilität.
Der individuellen Mobilität, also mit dem ÖPNV kann ja jeder.
Naja, aber individuelle Mobilität heißt noch nicht mit einem Verbrennungsmotor.
Nee, so wurde es aber
Fahrrad fahren, aber das
aber so ist ja wurde es unmöglich. Verstanden. Fahrräder werden nicht gefördert. Doch, Fahrräder werden jetzt gefördert. Seit einiger Zeit werden Dienstfahrräder steuerlich genauso behandelt wie Dienstautos übrigens. Kann ich nur empfehlen. Ja,
aber der Anschaffungspreis ist in der Regel anders. Oh,
so ein Pedelec ist
Der kann relativ hoch sein, genau, bei Pedelecs. Und wenn du nur 1% Steuern darauf zahlen musst, statt 19, das lohnt sich. Ja? Kann ich nur empfehlen, mit dem Arbeitgeber darüber zu reden.
Aha.
Ja. Und Flugtaxis?
So weit sind wir noch nicht.
Mhm. Und Seilbahn, die hatten wir letztens auch, wenn ihr euch erinnert an den CSU-Koalitionsvertrag. Ja. Heimat, modern, nachhaltig, müde, mäßig oder so ähnlich ist
ja. Ich weiß nicht, ob Seilbahn für Großstädte wirklich eine Lösung sind.
Ja. Hat aber Dorothee Bär gesagt.
Ja, Seilbahn sollen auch kommen.
Echt?
Naja, in Bayern, da gibt es schon so ein paar Städte mit
mir wäre schon geholfen, wenn der S-Bahn-Takt ausgebaut wurde.
Ja.
Berlin sind jetzt auch nicht so viele Seilbahnprojekte bekannt, also muss ich jetzt passen. Na gut, also wir haben, also im Prinzip ist der Vorschlag dann für deinen zweiten Krisenteil, wäre dann sowas wie Drecksdiesel. Dieseldreck.
Nee, also es geht dann, glaube ich, nicht nur um Diesel. Also wenn wir über Luftverschmutzung
sprechen. Ein Konzept zur Bekämpfung von Luftverschmutzung.
Feinstaub, da geht es um
Stickoxide.
Stickoxide, das wäre der Diesel. Hm. Dann geht es aber auch um CO2.
Hm. Ja, dann wenn
jetzt alle auf Benzin umsteigen, dann wird die Luft ja nicht sauberer.
Ja, aber ihr habt doch gelesen, dass die Lungenärzte, oder jedenfalls waren da auch Lungenärzte bei, gesagt haben, so schlimm ist nur alles nicht. Bin doch mitbekommen, und das war die Wochenend-Sensation
jetzt. 100 Lungenärzte. Das können Sie auch sagen.
Wir waren ja nicht 100 Lungenärzte.
Egal. Das können Sie auch sagen, ja.
Die Pneumologie gibt es übrigens als Fach gar nicht mehr in Deutschland.
Ich kann
es
gibt ja
zwar noch welche, die Lungenärzte sind, weil man das hatte bis Anfang der 80er Jahre konnte man das als Fach studieren, aber inzwischen kann man nur noch Internist werden und dann da fällt die Pneumologie unter interne Krankheiten, also innere Krankheiten. Alles mit den Lungenärzten fand ich auch seltsam.
Ja, jeder darf ja sagen, was er mag. Das ist ein freies Land. Ja, und ich darf ja auch sagen, ich will nicht durch Chemtrails vergiftet werden von der Bundesregierung. Mhm. Das ist aber egal, weil es gibt einen gesetzlichen Grenzwert und der wurde 1999 in der EU-Richtlinie festgelegt. Mhm. Und seit 2015 ist er verbindlich. Und dieser Grenzwert sagt, nicht mehr als 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft dürfen im Jahresmittel überschritten werden. Und wenn das mehr ist, dann muss man dagegen was tun. Und an nichts anderem haben sich diese Gerichtsurteile orientiert, gegen die jetzt so gewütet wird.
Und ich habe eine App, die heißt Umweltdaten. Die gibt es für alle Plattformen. Und da kriege ich immer eine Warnung, wenn irgendein Grenzwert überschritten ist.
Was aber dein Sensor hängt in Bamberg, ne? Was? Dein Sensor hängt in Bamberg oder hier in Berlin.
Nee, der verbindet sich immer mit dem nächsten Sensor.
Ach so.
Und
was machst du denn? Luft anhalten, oder?
Ja, das weiß ich nicht so genau. Also ich bin einmal in Panik geraten, weil ich im Zug saß und der Grenzwert für Radioaktivität sehr stark überschritten ist. Und dann habe ich getwittert und dann haben mir die Follower erzählt, ja, nee, das sei so, wenn man durch Thüringen fährt, da sei drumherum sehr viel radioaktives Gestein.
Ja, Radon wird da freigesetzt, das Gas. Ja.
Du hast so geglaubt?
Das habe ich dann geglaubt, ja. Aber ich war schon ein bisschen verschreckt. Also hier ist der nächste Grenzwert, also für NO2, die nächste Messverschluss in der Belziger Straße in Schöneberg, wo ich mir das vorhin war. Da sind wir gerade bei 40 Mikrogramm. Also wir sind genau an der Grenze im Moment. Genau. Also das ist
aber du betreibst auch selber einen Sensor, ne?
Ich habe auch selber einen Sensor,
Berlin ja, Smart
Citizen. Der ist allerdings in Bamberg, ja.
Berlin ist ja auch Intensivstadt.
Naja, Intensivstadt, genau.
Naja, wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also ich meine, natürlich, also wenn große Menschenansammlung mit wenig Platz, da wird immer die Luft schlechter sein, oder? Das hat eine
ganz spezielle Bedeutung. Ich habe es auch heute gelesen.
Nämlich?
Also, dieser zulässige Grenzwert von 40 Mikrogramm wird von ungefähr 65 Städten in Deutschland überschritten, regelmäßig.
Hui, das ist doch recht viel.
Das ist eine Menge, genau. Ja. Aber die Bundesregierung sagt, ja, also wir kümmern uns jetzt erstmal um die, wo er besonders hoch, wo mehr als 50 Mikrogramm überschritten ist. Okay, also die ignorieren erstmal den eigentlichen Grenzwert, setzen einen anderen an und diese mehr als 50 Mikrogramm sind dann nur noch 15 Städte, das ist schon sehr viel weniger und das sind die sogenannten Intensivstädte.
Und da sind wir als Berliner betroffen.
Berlin, München und so weiter, ja.
Also sind tatsächlich unter den 15 dann besonders viele der größten Städte, ist das korrekt?
Ich weiß nicht, nee. München, Stuttgart, Darmstadt, Köln, Reutlingen, Düren, Hamburg, Limburg an der Lahn, Düsseldorf, Kiel, Heilbronn, Frankfurt-Main, Backnang, Bochum, Ludwigsburg.
Backnang?
Ja, das liegt ja in der Nähe von Stuttgart. Das ist dieser Kessel.
Ja.
Aha.
Ja.
Ludwigsburg eben auch, sagen wir auch eine kleine Stadt, die aber eben auch in der Nähe von Stuttgart liegt.
Aha, das ist also nicht so, dass die großen Städte, ich hätte das vermutet, aber das ist dann ja falsch, okay.
Naja, du darfst halt nicht in der Kölner Bucht wohnen, du darfst halt nicht im Stuttgarter Kessel wohnen und darfst halt nicht im Großraum Frankfurt wohnen, also im Taunus geht's.
Gibt es auch welche, die unter diesen 15 dann noch, ich weiß nicht, irgendeinen Wert haben, der 70 überschreitet oder irgendwie so, also gibt es da auch noch eine, also eine Hitlist?
Ich trage vor, München, Stuttgart, Darmstadt.
Ja. Die sind alle über was?
70. Also sie haben sozusagen fast den doppelten erlaubten Wert.
Ich habe gestern gerade gelesen, in Stuttgart gab es ja eine Demo gegen die Fahrverbote.
Ja.
Ja.
Haben die denn mit Atemmasken irgendwie ausgetragen, die Demo?
Ja, ach nee, das ist immer das Problem mit Schadstoffen, die du nicht siehst und nicht schmeckst und nicht merkst. Ja? Mhm. Radioaktivität bemerkt man ja auch nicht und Stickoxide auch erst sehr, also wenn es zu spät ist eigentlich.
Mhm. Ja, aber gibt es so was wie Korrelationen, die keine Kausalitäten sind, ich weiß, aber mit, weiß ich nicht, Asthma oder sonst irgendwas, also mit Erkrankungen der oberen Atemwege
ja? Zwischen Stickoxiden und diesen Erkrankungen?
Na, wenn du jetzt so eine Städte hast, kannst du das irgendwie messen, dass es auch schlimmere Fälle gibt im medizinischen Bereich?
Also ich habe hier einen längeren Text zu Luftschadstoffen, den könnte ich jetzt mal aufrufen und nochmal schnell überfliegen, dann kann ich es genauer sagen.
Du könntest nicht mit Sicherheit schon sagen, dass du dir lesen hättest.
Das Problem ist, dieser Grenzwert wurde mal festgelegt und er wurde nicht ohne Grund festgelegt. Ja, Stickoxide sind gefährlich. So. Und ja, es gibt Zusammenhänge zwischen Erkrankungen und diesen Stoffen, aber das Problem ist bei solchen Dingen, dass du die eine Vielzahl von Faktoren hast.
Ja, du hängst nicht immer an der Straßenkreuzung rum, sondern du, ja, natürlich.
Und du auch nicht klar sagen kannst, der ist jetzt tot umgefallen, weil er da wohnt.
Ja, klar. Kann nur ein Faktor von vielen sein.
Das ist eben nur ein Faktor und wir sind inzwischen sehr vielen umweltschädlichen Faktoren ausgelöst. Das ist ja auch das, worauf sich dieser Chef, dieser Lungenärzte berufen hat, der sagt, da müssten Raucher ja nach einer Woche tot umfallen. Ja, und es stimmt insofern, weil Rauchen ist immer noch das größte Gesundheitsrisiko. Genau. Das ist völlig wurscht, wo man wohnt. Wenn man raucht, ist sowieso alles andere egal.
Auch wenn man Alkoholiker ist.
Alkohol
ich starre nur auf den unaussprechlichen Wein.
Der sehr lecker ist.
Der ist ja auch gesund, der ist bekanntermaßen gesund.
Ein Glas Wein am Tag.
Nee, das ist genau das Problem. Die Menschen gehen halt Risiken ein, weil sie es wollen oder weil sie nicht kennen und
das ist
nicht
aber einschätzen genau, können. Das ist genau der Punkt. Wenn ich mich entscheide zu rauchen,
genau.
Ist das meine Entscheidung.
Ja.
Die kann vielleicht uninformiert sein, was weiß ich, aber es ist meine Entscheidung und die meisten Raucher treffen eigentlich eine informierte Entscheidung. Es steht ja auch auf jeder Packung drauf, dass es gefährlich ist. So, aber gegen die Luft in Berlin kann ich mich ja nicht wehren. Ich kann ja nicht, es ist ja nicht meine Entscheidung, ob ich noch auf die Straße gehe oder nicht.
Hm? Okay, dann wäre der quasi, wenn man, daraus müsste man ja aber letztlich schlussfolgern, dass mit diesem Sprachgewäsch, mit dieser Verneusprechlichung schon deswegen ein Ende gemacht werden müsste, damit, damit sich verändert. Also,
es geht darum, die Leute korrekt zu informieren.
Ja.
Ja. Und nicht zu sagen, habt euch mal nicht so mit eurer Angst vor Krankwerden. Ja, die Jobs in der Autoindustrie sind viel wichtiger.
Ja,
eine Frage dazu, ja, wenn die Elektroautos bauen, sind die Jobs denn schlechter oder weniger? Oder also
weniger Jobs, weil es weniger aufwendig ist, ein Elektroauto zu bauen.
Aber irgendwer musst du auch die Batterien zusammenlöten und so. Ich weiß nicht, ob das wirklich weniger aufwendig ist.
Jetzt mal hast du aber erzählt, wo sie Lithium hier erholen wollen.
Ja.
Also aber ich weiß nicht, ob das weniger aufwendig ist, ne, als einen Dieselmotor zu entwickeln.
Ja.
Also ich finde diese Argumentation so irrsinnig, denn genau das, ich kann mich nicht entscheiden, wenn an der Straße, an der ich wohne, nun mal täglich 10.000 Autos vorbeifahren.
Ja, aber würdest du damit verfängt auch? Also, oder ist zumindest deine Wahrnehmung, dass die Leute diese teilweise unsinnigen, beschönigenden Begriffe auch kaufen?
Natürlich kaufen sie, weil sie es natürlich als Einschränkung erleben, diese Fahrverbote. Ne? Weil sie wollen ja zur Arbeit und die müssen einkaufen und die müssen ihre Kinder von der Schule abholen. Und plötzlich dürfen sie nicht mehr durch die Straße fahren. Das ist ja grauenvoll im heutigen. Wer pinkt denn hier?
Ich schalte dich ab.
Gerade in Großstädten ist der Verkehr wirklich ein Albtraum. Und wenn du was erledigen musst und dann doch mal aufs Auto angewiesen bist, und es ist keine Frage, es gibt Menschen, die sind auf ein Auto angewiesen, dann macht so eine Entscheidung dein Leben wahnsinnig viel schwerer. Und natürlich ist...
Oder teurer.
Oder teurer oder beides. Und natürlich ist dann die Betroffenheit sehr groß und da ist es dann auch verständlich, wenn derjenige sagt, interessiert mich doch jetzt nicht, ob da 100 Leute vergiftet werden an der Straße, ich muss jetzt hier zur Arbeit.
Würdest du vermuten, dass Dobrindt und jetzt Scheuer auch eher einer gefühlten Mehrheit das Wort reden? Oder ist
Populismus. Also was ich bin echt... Insofern sauer, weil es ist Industriepolitik, die da vertreten. Die reden nicht, denen geht es nicht um die Menschen, die da vergiftet werden. Und wir reden darüber, dass Menschen vergiftet werden.
Ja, aber du hast jetzt auch über Menschen geredet, für die eine Belastung ist.
Natürlich ist es eine Belastung.
Aber für die reden sie dann auch nicht.
Wenn man den Alternativen anböte, und sagte, okay Leute, wenn ihr euren dreckigen Diesel abgebt, kriegt ihr von uns fürs gleiche Geld ein schickes Elektroauto und wir garantieren euch, dass ihr euch in den nächsten 5 Jahren, werden wir euch nicht nerven mit Fahrverboten damit. Meinst du, irgendwer würde nee sagen? Ich glaube, jeder würde sagen, okay, dann nehme ich eben das Leck. Womit ich denn zur Arbeit fahre, ist mir doch egal.
Ja.
Ja.
Ich will also, nur nicht drauf zahlen. Das
ist deshalb auch ärgerlich, ja, weil das so eine glasklare industriepolitische Position ist. Und
ja, und weil es immer, also letztlich wird es ja auf dem Rücken der Dieselfahrer ausgetragen, aber eben durch die Entscheidung von Scheuer.
Ja, und gerade die Umtauschaktion, ja, jetzt sage ich das auch schon, die Scheuer da empfiehlt, die führt doch dazu, naja, dass nochmal Verbrennungsmotoren gekauft werden, jetzt eben Diesel, was weiß ich, 6 oder wie das jetzt heißt.
Ja. 6C oder 6D, 6C, das unterscheidet ja, 6D, sich immer.
Das muss man sich auch, ja, genau. 6D. Und der ist nächstes Jahr dann auch wieder nicht passend?
Nee, 6C. Der 6C ist nicht mehr passend, weil nächstes Jahr kommen die nächsten neuen Grenzwerte zum 6D. Ja.
Dann soll die wieder umsteigen auf den 6D. Dann soll sie irgendwann auf Benziner umsteigen. Das ist doch alles.
Also, ich verstehe jeden, der sich da verarscht fühlt.
Ja, das ist doch reine Industrieförderung. Es geht offenbar darum, dass das weiter Verbrennungsmotoren in Deutschland massenweise verkauft werden.
Und dann wird Zukunft verspielt. Ja? Also statt zu sagen, okay, wir richten jetzt alle Energie drauf, und es muss ja auch nicht ein Elektroauto sein, das ist ja auch nur eine Brückentechnologie sozusagen, um dieses schöne Wort zu benutzen. Es wird nicht alle Kraft darauf gerichtet, jetzt Wasserstoff zu verbrennen oder das Perpetuum mobile zu erfinden oder was auch immer.
Beamen.
Genau, ja, von mir aus beamen, wenn das umweltfreundlich ist. Sondern
das wissen wir noch nicht so genau.
Es wird verzweifelt mit aller Gewalt eine offensichtlich gesundheitsschädliche und ausgereizte Technologie weiter betrieben aus Angst, jetzt was Neues anzufangen.
Ja. Oder einen Hyperloop bauen und so. Da braucht man unheimlich viele Arbeitsplätze, wenn man da so eine Röhre bohrt. Aber nö.
Naja, jetzt sagst du so aus, du hast jetzt aus Angst, was Neues zu machen. Ja? Ich meine, dafür gibt es ja irgendwie in der Geschichte der Bundesrepublik viele Beispiele. Die ganze Solar- und Ökologiewirtschaft und so könnte man ja dazu zählen.
Aber wie erfolgreich aber glaubst du denn ist die
wirklich
inzwischen?
Das Angst?
Anders kann ich es mir nicht erklären.
Ich finde fast ein bisschen, also mir fällt ja was auf, gibt es diesen Zusammenhang, das habt ihr bestimmt auch mitbekommen. Ich bin halt einfach in den letzten Tagen viel Bahn gefahren, und ich lese da immer sehr viel. Da gibt es ja die ganze Debatte um, das ist eine Jugendliche, sie heißt Thunberg, ja, die Klimapolitik jetzt gerade in Davos ansprach. Ja, und dann merkst du, dass sich die Debatte darum sehr teilt nach politischen Richtungen.
Ja.
Also irgendwie stürzen sich.
Diese arme junge Frau wird furchtbar verdroschen, argumentativ. Ja. Ja, und was fordert sie? Nichts weiter als bitte die Erde sauberer zu machen.
Ja.
Genau, aber ich meine nur in dem größeren Zusammenhang. Mir ist das ein bisschen zu wenig, von so einer Angst zu einer Veränderung zu reden. Das würde jetzt ein bisschen passen zu einem konservativen Weltbild. Ja, aber ich finde nicht so überzeugend, dass das der einzige Grund sein soll.
Aber wo ist das, also warum wurde zum Beispiel jahrelang die Solar, Energieforschung in Deutschland gefördert mit viel Geld? Diese Förderung dann eingestellt, woraufhin die Firmen hier alle pleite gingen und das ganze Know-how nach China abwanderte. Verstehe ich nicht.
Ja, das war eine verfehlte Forschungspolitik, in der Tat. Oder Wirtschaftspolitik, je nachdem.
Warum? Nee, da ist ja auch nicht Angst der Grund.
Nee, aber was der Grund ist, weiß ich leider nicht. Ich habe es nie begriffen. Warum überlässt man, also Deutschland begreift sich A als Industriestandort und B als Autonation. Ja, Deutschland hat Unsummen Geld darin investiert, den Verbrennungsmotor auszureizen. Und alles aus ihm rauszuholen, was in ihm steckt.
Und auch in die Welt zu exportieren.
Und dieses Wissen überall hin zu exportieren und ist damit groß und reich geworden. So. Warum erkennt man nicht, okay, der nächste Evolutionsschritt ist halt ein anderer, er hat sich erledigt, ja, können wir noch ein bisschen laufen lassen, aber eigentlich müssen wir uns auf was Neues konzentrieren.
Na gut, und ist die Antwort denn darauf Angst? Das ist doch zu dürre, oder?
Nein, sondern sozusagen die Umstellungskosten sind ja hoch.
Oder auch Behäbigkeit. Ich meine,
die Kosten sind ja hoch. Also es kostet ja Geld. Du musst sozusagen ein bewährtes Geschäftsmodell, was dir Milliarden einbringt, beiseite packen und sagen, okay, das lassen wir noch irgendwie laufen, aber eigentlich müssen wir unsere Gewinne woanders hinstecken. In ein Feld, wo noch nicht klar ist, ob wir damit auch Gewinne erwirtschaften werden. Ja, ob das funktionieren wird. Es ist ein Versuch. So. Und Versuche sind teuer.
Na gut, aber andere verdienen sich ja schon durstlich. Ich will ja nicht Tesla sagen und so, aber ich meine, es gibt ja eine gewisse Konkurrenz und gut, die ist jetzt nicht sehr profitabel, aber die kann zumindest auf eine relativ hohe Verkaufszahl.
Ja,
aber
es gibt ja auch deutsche Hersteller, die das probieren
und so. Dennoch hast du da das Problem, was wir kennen von Mobilfunkstandards, was wir kennen von der CD und so, dass es halt Firmen gibt, die an den alten Geschäftsmodellen noch möglichst lange verdienen wollen. Und die sind eben große Firmen, wo es auch viele Arbeitsplätze gibt, wo es auch um eine gewisse Verknüpfung mit der Politik geht. das wissen wir ja, zumal VW und Niedersachsen ja sowieso ineinander übergehen. Ja gut,
aber Scheuer ist jetzt, also ist aus Bayern.
Ja gut, ist Bayern, aber da haben wir das auch mit BMW, im analogen Fall. Und diese Firmen, die wissen natürlich schon, dass sie auch was Neues machen müssen. Macht ja VW auch, macht BMW auch. Aber sie wollen halt das alte Geschäftsmodell, sie wollen halt von dem alten Geschäftsmodell immer noch weiter profitieren. Und da ist die Politik eben, ja, die sagt dann nicht, okay, aber wir fördern jetzt gerade die Innovation.
Ja? Dann wäre ja im Prinzip die Zusammenfassung, dass, oder dann könnte man, wenn man halbwegs logisch irgendwie begreifbar machen will, dann könnte man sagen, naja, hier wird geschützt, dass die sowieso irgendwie in der Zukunft passierende Umstellung nicht allzu schnell passieren muss, dass sozusagen noch eine möglichst lange Zeit bestehende Profitmodell durchgezogen werden kann und sozusagen die Schocks in einem Rahmen bleiben. Aber könnte man dann nicht sagen, dass ein Minister wie der Scheuer sich auch hinstellen könnte und offensiv vertreten könnte, die Weichen in eine bestimmte Richtung zu stellen?
Natürlich.
Trotzdem mit dem Ziel, also die nicht so zu doll zu verschrecken.
Natürlich.
Aber das könnte er doch sprachlich sozusagen tun.
Ja. Könnte er tun. Ja, tut er aber nicht.
Soll ich kurz zitieren, was er stattdessen sagt?
Ja, bitte.
Mein Lieblingssatz.
Na?
Es müsse, Zitat, die masochistische Debatte beendet werden, wie wir uns in Deutschland mit immer schärferen Grenzwerten selbst schaden und belasten.
Ja, er meint ja nicht uns selbst, sondern er meint ja, jemand anders wird belastet.
Nee, sondern also.
Ja, ja.
Die Umweltgrenzwerte, die hier gemeint sind, ja, die werden immer weiter gesenkt. Ja.
Was auch gut ist.
Ne? Alle sind der Meinung, die Erde vernichtet, also wir vernichten gerade unsere Lebensgrundlage, also müssen wir da irgendwie das verändern. Also das geht aber nur über geänderte Grenzwerte. Für Scheuer ist das eine masochistische, also sich selbst schädigende Debatte, weil damit wir uns selber schaden und belasten. Nämlich, indem wir uns einschränken müssen und Arbeitsplätze woanders hin verlagern.
Boah, ist das gestrig. Das ist wirklich unglaublich gestrig. Ich weiß nicht, mit welchem Weltbild man hier fangen sein muss. Das ist mir schleierhaft.
Das ist der Konservativismus,
mir auch. Den
immer alle reden.
Mir auch. Übrigens, um kurz auf die Metaebene zu wechseln, ich finde es immer sehr schön, wie du den Teufelsadvokaten spielst und sozusagen die Argumente herausholst hier in unserer Runde.
Ja, aber trotzdem ist es leider nicht sehr zufriedenstellend, weil ich finde oft das Erklärungsmodell, ich finde es manchmal ein bisschen billig immer, das ist ja in vielen Diskussionen politischen, wenn man so sagen, ja, der hat ja die Wirtschaft im Blick und so. Weil ich meine, auch der, weiß ich nicht, hat Kinder, die atmen wollen, ja. Auch der wird seit 10 Jahren über den Klimawandel lesen. Also, der ist ja nicht aus der Welt. Und ich frage mich halt immer, irgendwie macht mich das nicht froh, dass man daraus letztlich nur die Erkenntnis gewinnen kann, dass die wirklich in einem anderen Weltbild leben, im Sinne von einer anderen Werte.
Ja, das Problem ist, glaube ich, dass, also es gibt zwei Wahrnehmungen. Das eine ist dieser, die Verschmutzung der Umwelt und sozusagen das Absterben unserer Lebensgrundlagen ist ein sehr, sehr langfristiger Prozess, der in sehr kleinen Schritten passiert, die man leicht im Alltag ignorieren kann. Der Verlust des Arbeitsplatzes ist etwas, was sehr plötzlich kommt und sehr gravierend ist und was sofort passiert im Zweifel. Oder und die was Angst
er auch davor. Als Politiker eher schneller abkriegt.
Was er sofort abkriegt. Ne? Also wenn in 50 Jahren hier alle tot sind, wird sich niemand mehr an Herrn Scheuer erinnern. Aber wenn in 3 Wochen VW dicht macht, dann werden alle ihn bashen, um sein Wort zu benutzen.
Ja. Ihr habt übrigens wieder seinen Doktortitel unterschlagen.
Hat er einen?
Ja, der gilt aber nur in Berlin und in Bayern.
Wir sind in Berlin.
Aber wir podcasten in die ganze Welt.
Das heißt,
da gilt er nicht.
Na gut, wie kam es eigentlich, Kai, dass du dich jetzt nach so langer Zeit sozusagen mit diesen Begrifflichkeiten, also ich meine, es läuft ja nur schon eine Weile mit diesem Diesel und dem Nationalheiligtum.
Weil ich über diese masochistische Debatte gestolpert bin von dem Herrn Scheuer.
Also das Zitat, was du zuletzt hattest.
Und genau, und ich dachte, es kann doch nicht wahr sein. Also wie, ja.
Ja.
Und dann habe ich mir das alles nochmal durchgelesen und dachte so, also diese Verkehrsminister, ja, die agieren hier in den letzten Jahren schon sehr seltsam.
Ihr könnt eigentlich ein bisschen anschließen. Ja, ich glaube, ich mache das mal.
Bitte.
Außer du hast jetzt noch was Wichtiges, was
Gut.
Ich habe, wie gesagt, eine ganze Menge gelesen und ich habe jetzt relativ aktuelle Beispiele. Ich will vor allen Dingen eins sein, was an die CSU anschließt. Denn in letzter Zeit hat man ja auch eine Menge darüber gelesen, dass die CSU dadurch, dass sie immer die Verkehrsminister gestellt hat, hier ganz zentrale Weichen und zwar wirklich über viele Jahre hinweg gesetzt hat. Das stimmt wahrscheinlich auch. Und ich habe die FAZ vom 21. Januar, die fällt vor allen Dingen deshalb auf, weil der gesamte vordere Teil also
einer sowohl, Pickelhaube dominiert wird.
Ja, ne, die Pickelhaube hat mit den Gelbwesten. Aber die Gelbwesten sind auch passiert, oder? Seit
wir? Stimmt, die Gelbwesten sind auch.
Die waren schon vorher. Wir haben sie, glaube ich, letztes Mal auch schon fallen lassen.
Ja,
die
stimmt.
Proteste in Frankreich.
Die waren Anfang Dezember schon, ja.
Ja. Hier geht es um den Vertrag der in Aachen zwischen Macron und Merkel. Deswegen ist hier so eine Pickelhaube zu sehen. Über die will ich aber nicht sprechen, sondern darüber, dass die FAZ an diesem Montag sehr viel über den CSU-Parteitag berichtet. Ihr erinnert euch? Der ist ja sozusagen die Staffelstabübergabe von Seehofer zu Söder, die sich ja angeblich, zumindest steht es immer so in der Zeitung, nicht mögen.
Und ja, aber jetzt mögen sie sich ja etwas mehr. Glaube ich.
Na, zudem, die FAZ brachte auch ein, das ist aber nicht in diesem Blatt, brachte auch ein Interview direkt zu dem Parteitag, also am Tag davor, wahrscheinlich in der FAS, Sonntagszeitung, wo er schon auch nochmal ein paar Spitzen gegen Söder absondert. Zum Beispiel vor allen Dingen die, dass Seehofer selbst ja aus eigenen Kräften den Parteivorsitz erklommen hat, Söder aber nur so ein oller Netzwerker ist. Und ich fand es sehr erheiternd, dass an diesem Montag hier ein Porträt, ein Kurzes von Söder drin ist, über das ich aber gar nicht näher sprechen will, aber das heißt der Netzwerker, wo auch über diese Netzwerke gesprochen wird. Ich habe aber ein Beispiel. Also A ist mir zweierlei aufgefallen. Es gibt hier drei Artikel, die sind alle von Timo Frasch. Die haben also jemanden dahin geschickt offenbar. Das ist in Banz, wo ich übrigens kürzlich war, zu einer sehr interessanten Tagung. Das ist ein altes Kloster, was sie umgebaut haben.
Ja, aber das gehört der Hans-Seidel-Stiftung.
Ja, ich war aber bei, ich war nicht, ich, da war auch die Hans-Seidel-Stiftung beteiligt, aber das war ein, es ist ein sehr schönes Kloster.
Hast du auch das Kuriositätenkabinett angeschaut?
Nee, ich war nicht so furchtbar lange da. Ich habe da auch einen Vortrag gehalten und habe dann im Prinzip, nachdem ich da übernachtet habe, und einen Bierkellerabend, der sehr schön war, unten, die haben so einen Keller, mit so sehr rustikalem bayerischen Essen durchlebt habe, bin ich wieder abgereist. Ich war also nicht so furchtbar lange da. Also
es gibt da ein Kuriositätenkabinett. Was
ist da drin?
Ja, da hat irgendein Bischof, dem Fürstbischof, dem das Kloster ja vorher gehört hat, oder vielmehr der Einfluss hatte, hat er irgendwelche, oder war es der Abt, ich weiß es nicht mehr, hat er irgendwelche Sachen gesammelt, die kurios sind, zum Beispiel auch Mumien. Und die Mumien sind da einfach so ausgestellt. Und das ist
eigentlich gut, dass ich das nicht wusste, dass ich ja über Mumien schlief.
Es entspricht nicht den ethischen Vorstellung von konservativen Menschen, Mumien in der Öffentlichkeit auszustellen.
Es gab eine Zeit, da war Mumiensammeln sehr beliebt und es gab Mumien-Auspackfeiern und so
das macht man heute
in nicht, bestimmten Kreisen.
Weil das ja Tote sind und Tote stellt man nicht öffentlich aus. Und das passiert aber im Kloster Banz. Und
das sagt es mal Ritter Kalbutz.
Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr auf Mumien kommt, nur weil ich über Seehofer reden will.
Das kann ich mir jetzt auch gar nicht erklären.
Ich möchte euch jedenfalls einen von diesen drei Stücken, die alle von Timo Frasch sind, der ganz klar auch da war und sich die Reden angehört hat, ein ganz kleines Stück kredenzen. Also er schreibt hier im Wesentlichen über die Machtübergabe. Er schreibt auch relativ positiv über Seehofer, der einerseits der Verlierer des vergangenen Jahres sei, aber andererseits im Prinzip politisch doch einige geleistet hat, der sei ja immer noch Bundesinnenminister.
Ja, wissen wir ja auch. Mit dem Verlierer finde ich jetzt irgendwie.
Ja, und bei allen Fehlern schreibt Timo Frasch, die er Seehofer zuletzt gemacht hat und die eher in die Kategorie unglücklich als verwerflich gehören, könnte er der Partei mehr fehlen, als die es sich im Moment eingestehen mag. Er sei schließlich ein Arbeitersohn ohne Abitur und als, Zitat, Herz-Jesu-Sozialist, ein Vertreter jener Bandbreite, zu der die CSU nun ja gerade zurückstrebt. Und das Spielerische, das Leichte, das Unberechenbare, das ihm oft vorgeworfen wird, sei eben auch das Bayerische. Und ich zitiere den letzten Satz. Nicht zuletzt hatte er es jederzeit im Kreuz, dem Rest der Republik zu zeigen, wo der Bartel den Most holt, Doppelpunkt, natürlich in Bayern. Und wie ihr euch vorstellen könnt, hat mich diese Redewendung, wo der Bartel den Most holt, doch sofort getriggert. Und jetzt würde ich von euch doch erstmal gerne wissen, was heißt sie denn?
Die kenne ich nicht.
Doch, ich kenne die schon.
Was bedeutet
nur,
die denn?
Ich kenne nur, wo der Bär den Honig holt.
Das ist, glaube ich, so ähnlich. Also der
ist das nicht, wo der Bär die Locken hat?
Das ist was anderes. Du nur wieder.
Naja, man zeigt jemanden, wo der Bartel den Most holt. Das ist halt so ähnlich, wie wo der Hammer hängt. Also man zeigt ihm, wo es lang geht.
Das ist richtig, hat übrigens auch eine sexuelle Konnotation. Wenn man das in diesem Zusammenhang sagen kann, auch bedeuten, der kennt alle Kniffe.
Ja. Mhm.
Okay.
Das habe ich jetzt aber nur gelesen und war mir jetzt hier in dem Zusammenhang, sollte glaube ich kein Doppel-Ehe-Witz sein oder so. Mhm. Aber woher kommt denn das?
Das weiß ich
meine, nicht. Zufälligerweise haben wir hier einen Linguistikprofessor sitzen, der wird ja, uns jetzt gleich mal erläutern, ohne in seinen Rechner zu gucken.
Ja, ich habe keine Ahnung an der Stelle.
Tatsächlich, ich fand das auch sehr interessant, ich musste natürlich
nachschlagen. Ich kenne die ganze Redewendung nicht, insofern.
Aber die Bedeutung ist jetzt klar geworden,
ja,
oder?
Ja, ich glaube, also die Redewendung müsste ja bekannt sein, weil die glaube ich nicht, die ist jetzt nicht irgendwie bayerisch oder so. Ich glaube, diese Redewendung ist in der Tat sogar, also ist aus Norddeutschland oder sogar hier beheimatet.
Da muss ich nachschlagen. Also A, weil ich, also ich habe mir auch ungefähr denken können, was das meint aus dem Satz heraus. Mhm. Also dass es das bedeuten soll, hier, da geht's lang, also zeigen, wo es lang geht. Das war mir irgendwie aus dem Zusammenhang halbwegs klar.
Jetzt
aber interessanterweise war diese Redewendung, zeigen, wo der Barte den Most holt, mal ein Wort der Woche im Wiktionary, und zwar schon 2009, also vor ziemlich genau 10 Jahren. Und da haben sie so ungefähr 3 Dutzend Erklärungsmodelle, wo es herkommt. Und die sind auch nicht gut sortiert. Also beim Wiktionary oft Erklärungsmodelle gleichrangig nebeneinander stehen, die aber eigentlich auch ein bisschen priorisiert gehören. Aber am wahrscheinlichsten ist wohl, dass Bartel eine Kurzform sei von Bartolus oder Bartholomäus.
Das ist und naheliegend.
Most könnte das jüdische alte Wort für Geld sein. Das könnte eventuell sein. Dann gibt's aber noch die Alternative, dass Bartel ein altes Wort für Brechstange sein könnte. Mhm. Also die haben dann eine interessante, sie machen da ganz viele Ideen auf, wo es herkommt, aber im Prinzip heißt es immer dasselbe. Jemand zeigen, wo der Hammer hängt. Jemand zeigen, wo es lang geht.
Kannte ich nicht. Ich bin schon ganz erstaunt darüber, dass Bartel mit TH geschrieben wird.
Nicht immer.
Nee, nicht immer.
Zum Beispiel im Schweizerischen ist es Bartli, da gibt es das auch. Bartli den Most. Und da schreibt man es ohne H. Und bei uns im Deutschen wird so und so gebraucht.
Hm. Ja.
Also beides. Und deshalb, aber wegen des Haars, also weil hier in der FAZ steht es auch mit H, könnte der Ursprung auch Bartholomäus sein. Und der war ja schließlich mit dem Wein sowieso verbunden.
Ja.
Und das irgendwie, entweder Wein für Most oder dieses Most für, das jüdische Wort für Geld, wo auch der deutsche Moos herkommt.
Hm. Okay.
Stehen könnte, ja. Also ich habe mich daran sehr festgelesen, aber am Ende gibt es leider keine Mehrheitsmeinung, die ich euch kredenzen könnte.
Ja.
Eventuell haben da aber Leute in unseren Kommentaren noch Lust, sich da, also wenn sie nicht aus dem Wiktionary, der ist wirklich sehr umfänglich, weil die Worte,
ich grad, das oder ist wirklich sehr ausführlich.
Ja. Ich das ist mir auf der Seite 1 der FAZ doch sehr ins Auge gefallen. Ich halte das übrigens in der Sache für Blödsinn. Also,
was?
Ich glaube, dass Seehofer gerade nicht mehr der Republik zeigen könnte, wo der Barte den Most holt. Und dass es ein Grund dafür ist, warum er den CSU-Vorsitz abgeben musste.
Das mag sein, aber ich finde es nicht gut, Seehofer als amtierenden Innenminister nun als gescheitert darzustellen.
Der tut er auch nicht.
Er ist ja amtierender Innenminister und macht da nach wie vor Dinge, die man
nun, nenn doch mal nicht
gut
eins
findet.
Was der zwischen also Dienstag und Donnerstag immer hinkriegt?
Dienstag und Donnerstag?
Ja, er ist nur von Dienstag bis Donnerstag in seinem Ministerium.
Ach so.
Also nennen wir mal ein Beispiel.
Naja, also es gibt jetzt ist allgemein so, dass zum Beispiel man die Gesetzgebung verschärfen will, um eben Daten ausspähen noch strafbarer zu machen.
Und das war aber nicht sein Vorschlag.
Er hat sogenannte Ankerzentren verankert.
Ja, dann kommt diese Geschichte mit den Ankerzentren. Genau.
Okay, die hatten wir letztes Mal, das stimmt. Das ist
die Obergrenze,
die man auch bei uns im Blog findet. Ja.
Die Obergrenze, die wir auch im Blog haben, die wird ja jetzt als Erfolg hingestellt, weil ja tatsächlich weniger Leute kommen.
Ich weiß nicht, ob ich denn
also ich habe da so meine eigene Meinung, weil ich erlebe ihn gelegentlich live.
Weil du hingehst zu den Pressekonferenzen, den kurzen?
Weil ich mich da im Innenministerium rumtreiben muss. Und ehrlich gesagt, ist ein alter Mann.
Mhm. Naja, das der, ist so.
Auch im Sinne von halsstarrig alt?
So nee, sondern im Sinne von, ich glaube, es gibt Dinge, die er einfach nicht mehr begreift. Mhm. Und man sieht ihn dann so, Also er ist sehr jovial und freundlich und macht gern Witze und ist, glaube ich, ein netter Kerl, so ein Kumpel. Ja. Aber so als Innenminister, wo man mit ziemlich komplexen und riskanten Dingen hantiert, gute Güte.
Ja, aber da waren doch sonst auch so Leute, die vielleicht jetzt nicht sehr alt waren. Der Friedrich war sehr, sehr jung vergleichsweise, aber der war ja auch Tropf. Irgendwie, ja, du sagst es.
Ja, der ist ja sehr weit rechts abgebogen mittlerweile.
Ja, ja. Ja, aber der war ein Tropf, der hat viele Konzepte nicht begriffen und Seehofer begreift, glaube ich, viele Dinge, die er aus seinem bayerischen Alltag nicht kennt, auch nicht mehr. Also ich habe ihn im GTAZ erlebt, da wurde ihm das GTAZ erklärt, also das gemeinsame Terrorabwehrzentrum, wo alle Sicherheitsbehörden dieses Landes zusammensitzen und über Gefährder.
Sicherheitsbehörden nicht auch ein Euphemismus?
Das ist alles ein Euphemismen, ja. Mhm. Wo sie über Gefährder reden, wollte ich den Satz. Es sind alles Euphemismen. Und er wirkte so, wie als hätte er zum ersten Mal davon gehört und fände es ganz interessant, was hier passiert, aber so richtig begriffen habe er nicht.
Also du würdest ihn deshalb als sozusagen Lame Duck sehen, also anders als der Timo Frasch hier tut auf Seite 1, weil du ihm absprechen würdest sozusagen, dass er sich da einarbeitet und ernsthaft zu einem Fachpolitiker im
Ich glaube, es interessiert ihn nicht mehr. Das ist ihm wurscht. Er ist alt, er will noch ein bisschen wichtig sein, aber
er ist 70 jetzt.
Eigentlich ist es ihm egal. Und das finde ich dann doch ziemlich riskant an dieser denn sehr wichtigen Stelle in diesem Lande.
I see. Sie haben ihm übrigens heute geschenkt auf dem Parteitag.
Mhm. Was, das Innenminister sein?
Irgendwas mit einer für seine Modelleisenbahn, ne?
Ach so. Richtig. Ja, nämlich was?
Ich glaube, die
CDU-Gebäude oder sowas.
Die Staatskanzlei, die ist nämlich in seiner Amtszeit gebaut worden und die hat er jetzt als Miniatur für seinen.
Wie schön.
Ja. Also generell, die FAZ, die alle drei Stücken sind recht, sind ihm gegenüber sehr positiv.
Wahrscheinlich ist die Staatskanzlei ausgedruckt worden mit einem 3D-Drucker, dessen Gebrauch er ja beschränken will, weil man damit ja auch Waffen ausdrucken kann.
Das ist, glaube ich, auch ein Konzept, was er nicht ganz umrissen hat.
Ja, er hat es auch, glaube ich, noch nicht ganz, es ist, glaube ich, noch nicht durchgesetzt.
Also ich habe mich über mehrere Dinge in diesem Zusammenhang gewundert, nämlich eigentlich darüber, dass diese Regionalpartei immer noch so viel überregionale Aufmerksamkeit hat. Ja. Auch wie positiv die FAZ über Söder schreibt.
Ist er Chef.
Ja, aber sie zeichnen auch so ein bisschen nach, sie haben so ein Mini-Porträt hier drin unter diesem Begriff der Netzwerker, wo sie so ein bisschen sagen, dass er hätte jetzt mehr Konzilianz, er muss sich auch ein bisschen verändern in dem, wie er als sozusagen
Volkspartei. Das weiß er ja auch.
Aber ich finde es erstaunlich, der Mann hat eigentlich eine Wahl verloren, also gut, er ist die CSU ist vorne, aber sie hat wahnsinnig viel eingebüßt, auf dem schlechtesten Stand und jetzt wird er dafür auch noch belohnt.
Und er galt jahrelang als opportunistischer Wadenbeißer.
Ja. Und der ist jetzt Parteivorsitzender, also das muss man schon mal leisten, aus dem Misserfolg einen Erfolg zu machen.
Interessant an diesem Parteitag war ja auch noch, dass
aber er will den Verbrennungsmotor abschaffen.
Na gut.
Das will er abschaffen?
Den Verbrennungsmotor.
Ach.
Ja, genau. Söder ist, was den technischen Fortschritt angeht, der möchte auch diesen Hyperloop bauen in München.
Und ja, das muss man sagen. Bei aller Kritik an der CSU, die CSU ist vergleichsweise für eine konservative Partei recht fortschrittsgläubig. Also deshalb, deshalb hat auch Dorobert das mit den Flugtaxis.
Es waren aber alle bayerischen Ministerpräsidenten, wenn sie noch bayerische Ministerpräsidenten waren, weil Bayern ist ein Industrieland.
Ja, klar.
Und hat davon sehr profitiert.
Das ist dann nochmal ein
Unterschied. Übrigens, das ist Stoibers Verdienst. Ne? Stoiber hat dieses Land umgebaut.
Naja, und es wird auch, das muss man auch positiv sagen, es wird auch sehr viel in den Bildungsbereich investiert. Da können sich andere Länder mal was abschneiden davon.
Na gut, und Sie haben bei dem CSU-Parteitag auch nochmal sehr stark sich abgegrenzt von der AfD, ihre Europafreundlichkeit betont.
Ja. Ja, sie haben da jetzt auch den Spitzenkandidaten.
Wir werden sehen. Ich glaube, dieser Söder, der könnte durchaus bei uns schon nochmal Thema werden. Könnte zumindest passieren.
Das könnte ich mir vorstellen.
Über Seehofer mag ich jetzt nicht mehr so oft reden, aber möglicherweise könnte uns das trotzdem passieren.
Ja, das kann passieren.
Ich fürchte, der wird bleiben. Jedenfalls war Annegret Kramp-Karrenbauer auch da und hat ihre lieben, ich zitiere, Brüder und Schwestern
im Osten?
Mit einem Grußwort.
Achso, nee, in Bayern.
Ja.
Früher waren es doch immer die lieben Brüder und Schwestern im Osten, für die man eine Kerze ins Fenster stellte.
Genau.
Gut, ich schließe jetzt mal die CSU ab. Ich will auch nicht, also so wichtig finde ich sie persönlich jetzt auch nicht.
Ja, ich habe aber eigentlich auch was passt. Na? Nämlich 5G.
Ach, na 5G, endlich werden wir modern, oder?
Ja, aber da gibt es ja jetzt neuerdings Leute, die Bedenken haben.
Ja, das ist aber mehr so Aluhut, ne? Also wegen Strahlung.
Ach, nein.
Siehst du, du hast es wieder verpasst. Ich empfehle die Lektüre der FAZ. Nein, Aluhut, das nimmt ja kein. Das haben sie irgendwie nicht so richtig ernst genommen, dass möglicherweise mehr Strahlung kommt.
Ah, warte,
so.
Ist es der vierte Wettbewerber, der jetzt eintritt?
Nein.
Nein, auch nicht. Dann weiß ich es nicht. Weißt du?
Ja, möglicherweise, dass die Versteigerung zu teuer ist und damit wieder der Dienst zu teuer? Nicht.
Nee. Okay. Es gibt Sicherheitsbedenken.
Oh. Ach, vom Verfassungsschutz, aber so nur der Hamburger Irre, der Voss.
Kein Mitschnitt unter dieser Nummer, lautet der Artikel.
Ja, das ist doch aber, das ist wirklich
die Bullshit. Begeisterung für den neuen,
verschlüsselt,
5G-Mobilfunk scheint grenzenlos. Die Sicherheitsbehörden haben aber Sorgen.
Nein, der Hamburger Verfassungsschutz sich hier äußert und der offenkundig keine Ahnung hat von der Technik.
Das ist so witzig eigentlich, ja.
Ja, aber gut, dass du ansprichst.
Ach, da ist ein ganzer Artikel in der FAZ, Entschuldigung, das war zwar nicht auf Seite 1, aber Politik, ganz prominent.
Was ist denn der Autor?
Ein Artikel von Helene Bubrowski und Matthias Wissuwa. Also die haben diesen Artikel verfasst.
Die uns weiß machen wollen, dass wir alle also abhören wird ein Ende.
Sicher fühlen können
das von auch den toll.
Bösen. Weil eben die organisierte Kriminalität und die Terroristen jetzt kommunizieren können und das ist Ende zu Ende verschlüsselt. Und
das natürlich steht nicht in den technischen Spezifikationen.
Nee, und vor allen Dingen.
Da gibt es keine Wartungsschnittstellen für den armen Verfassungsschutz.
Natürlich läuft das wieder über einen Provider. Also, ja, nee, das ist wirklich Quatsch. Also,
wie heißen die SINA-Boxen, ne?
Ja. Ja.
Ja. Sag doch mal, was Sie da argumentieren. Was ist dann sozusagen, geben Sie dann nur die Argumente wieder von dem FOSS vom Verfassungsschutz? Nee, Landesamt für Verfassungsschutz
hier,
Hamburg?
Doch, es wird der FOSS wird sehr ausführlich zitiert. Und zwar wörtlich. Also der hat hier langen, also wörtliche Ausführungen. Dann gibt es noch einen weiteren. Ein Heise, der auch zitiert wird.
Oh, euer Admin?
Nein, der Chef des Landeskriminalamts in Hamburg, Frank Martin Heise.
Ah, dasselbe Bundesland. Ist das so ein Hamburger Problem?
Ja, möglicherweise.
Weil die ein anderes 5G-Standard-Protokoll haben werden?
Mhm. Ja. Ja.
Und der LKA-Typ ist aber derselben Meinung wie sein Geheimdienstler.
Aber warum denn nun? Was ist denn das Argument?
Ja, das Argument ist, dass eben das Ende zu Ende verschlüsselt sei. Und deshalb könnte man nicht so gut abhören.
Das heißt, wenn wir beide, also du und ich, ein Mobiltelefon Gespräch führen würden über 5G, dann hätten wir eine End-to-End-Encryption, eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Genau. Oh, was ein Bullshit, ey. Ist ja unglaublich.
Aber wäre schön, wenn es sie endlich gäbe.
Naja, aber es ist so nicht.
Woher begründen die das sozusagen? Das ist einfach eine Behauptung, die sie... Die
das
sie
ist einfach eine Behauptung. Die neuen, also hier der Heise, die neuen Verschlüsselungsmöglichkeiten sind eine echte Herausforderung. Sie drohen sogar zum Hindernis zu werden für die Strafverfolgung.
Aber der Geheimdienst macht doch ja keine Strafverfolgung.
Ja, gut.
Details.
Darf ich mal kurz aus der Wikipedia zitieren zu diesem Punkt?
Bitte.
Kritikpunkt am 5G, ja, ist, dass der technische Standard, der da implementiert wird, dauernde Softwareaktualisierung notwendig macht. Und dann steht hier, es ist Zeit, dass diese Aktualisierung auch von Drittanbietern vorgenommen werden müssen, weil da so viele drin hängen. Selbst bei streng geprüfter Hardware kann die Software somit ohne großen Aufwand Hintertüren für eine heimliche Kommunikation öffnen und auf diese Weise zum Beispiel Cyberspace-Spionage ermöglichen.
Ist das nicht auch der Grund, warum wir Huawei auf keinen Fall als Ausstatter wollen?
Ja, genau.
Haben die das in Hamburg nicht mitgekriegt, mal?
Ja, weiß ich nicht.
Das Gegenteil ist der Fall.
Herr Voss hat es nicht mitbekommen, denn er sagt, auch Voss sieht zwar die Möglichkeit einer Hintertür, die es den Sicherheitsbehörden erlauben könnte, die Gespräche zu dechiffrieren und mitzuhören. Er sagt aber auch, ich habe die große Befürchtung, dass es dazu nicht kommt.
Na doch, aber die Hintertür haben im Zweifel die Chinesen und nicht er.
Warum wird es dazu nicht kommen?
Das wird nicht gesagt.
Na gut.
Ah, er fordert die Entwicklung einer leichtgewichtigen Kryptographie. Die Sicherheitsbehörden müssen eine Möglichkeit bekommen, im Einzelfall bei Extremisten die Verschlüsselung zu umgehen.
Natürlich.
Gespräche mithören.
Natürlich. Aber das haben sie ja bis jetzt auch, da mache ich mir keine Sorgen.
Ja.
Das bekommen sie bestimmt.
Entschuldige, Kai, darf ich dich an die Kryptopolitik der Bundesregierung erinnern?
Ja, nee, die ist zweigleisig. Ja, die ist sichere Verschlüsselung einerseits und Hintertüren andererseits. Oder kaputt machen andererseits durch neu gegründete teure Behörden.
Wo 5G kommt, müssen wir erstmal schon mal aufrüsten, technisch, das ist doch klar. Ja, das ist
das schon wieder normal, dass der Verfassungsschutz irgendwie abhört, wo er kann? Ist das schon wieder?
Das ist gerade auf dem Weg, ja.
Also der Imagewandel ist schon wieder.
Naja, vor allen Dingen, also ich finde, das ist jetzt auch ein bisschen schade, dass du das so unterschätzt, denn es geht ihm ja wirklich ums Abhören. Während alle immer sagen, ja, die Metadaten sind so wichtig, die wollen wir haben. Aber die sind ja nicht verschlüsselt.
Ja, wobei der Verfassungsschutz, der Verfassungsschutz arbeitet ja anders. Der Verfassungsschutz darf ja nicht mit dem Schleppnetz sozusagen alle abfischen, sondern er kriegt ja eine gerichtliche Genehmigung, eine einzelne Person oder einen Personenkreis zu überwachen und interessiert sich dann für die tatsächliche Kommunikation und den Inhalt der Kommunikation, nicht nur für die Metadaten.
Das hast du gerichtlich gesagt, als sei da immer ein Richterbeschluss notwendig.
Genau. Naja, es ist der Beschluss eines zum Richteramt befähigten Juristen notwendig.
Das heißt also ein Jurist.
Das ist jemand mit einem Staatsexamen, der auch in der Behörde arbeiten kann. Ja. Ich weiß, das ist ein Unterschied, um einen neuen Euphemismus aufzugreifen. Aber natürlich interessiert sich der Verfassungsschutz sehr viel mehr für die Inhalte von Kommunikation als zum Beispiel der Bundesnachrichtendienst, der mehr auf Metadaten ausgerichtet ist.
Ja.
Und der spielt ihn ja wohl nicht im Inneren, also ich bitte dich, der Bundesnachrichtendienst spielt
nicht
im
Außen. Nee, das habe ich auch nicht, habe ich auch nicht insinuieren wollen.
Manche sagen das ja nach den Ergebnissen des BND-NSU-Untersuchungsausschusses.
Also wenn ausländische Daten durch Inlandsleitungen laufen, ja, sind es noch immer ausländische Daten nach Auffassung des BND, die darf er dann natürlich, auch wenn sie im Inland abgegriffen wurden.
Da können wir bei der Gelegenheit nochmal kurz einen Rückgriff machen auf den Kongress, weil Klaus Sandefeld nicht nur über
das musst erklären, wer Klaus Sandefeld ist.
Klaus Sandefeld gehört zum Frankfurter Internetknoten, dem größten hier in Deutschland. Ja. Die haben ein Verfahren geführt gegen die strategische Fernmeldeaufklärung des Bundesnachrichtendienstes und sie haben ein Verfahren verloren vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, aber eine Verfassungsbeschwerde eingelegt und darüber berichtet er in einem Vortrag, den wir sehr empfehlen können, weil er kann es auch immer, finde ich, sehr gut technisch und juristisch erklären und ist einfach eine coole Sau.
Okay.
Also wir werden wahrscheinlich 2019 von der Verfassungsbeschwerde noch nicht so sehr viel hören, weil wir wissen ja, dass das Gericht immer so ein bisschen langsam ist, aber die kämpfen sich da weiter. Es wird auch noch ein anderes höchstrichterliches Verfahren geben, nämlich nochmals vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann müsst ihr auf media.ccc.de klicken. Klar, hallo, schlaft ihr schon wieder? Wie viel Wein habt ihr getrunken?
Nein, noch nicht. Nein.
Okay, das ist jedenfalls ein sehr schönes Beispiel, Mara. Wenngleich, es muss hier geißelt werden wegen mangelnder Wahrhaftigkeit.
Ja, gut.
Oh, das ist ja oft der Fall.
Manchmal stehen halt Dinge in der Zeitung, die nicht so wahrhaftig sind.
Mit der Zeitung nichts zu tun.
Da ist es nicht so sehr der Fehler der Zeitung. Die hat berichtet über die Diskussion und auch sehr ausführlich zitiert. Also da kann man jetzt nicht.
Sie haben sich aber auch keinen Experten geholt, den Sie mal gefragt hätten. Entschuldigung, was steht denn in den Specs?
Das stimmt.
Ja. Die FAZ ist mit Schuld.
Ja, das stimmt. Sie hätten anders noch recherchieren können.
Gut. Hast du eine Wortwarte für uns?
Ich habe Wortwarte für euch. Das ist aber diesmal ein bisschen, ich weiß nicht, ob das schwer ist.
Das wäre so Jugendsprache.
Seid ihr schon bereit für die Wortwarte?
Ich bin zu alt für Jugendsprache.
Ja. Wenn die Hörer jetzt auch bereit sind, dann bitte ich jetzt um Konzentration für drei Beispiele.
Und Hörerinnen, bitte.
Wir konzentrieren uns
an. Die etwas, naja, ihr wisst schon, ihr habt ja da als Männer auch immer Schwierigkeiten. Was? Das erste Beispiel ist vom 27. Januar 2002 und das Wort, das wir suchen und wo ich so gerne wüsste, was ihr darunter versteht, ist Biobank. Also sozusagen 17 Jahre alt, auf den Tag genau. Was ist eine Biobank?
Ist das ein anderer Begriff für Samenbank?
Nee.
Wir haben einen ersten Versuch von Kai, wir noch was Besseres von Ma?
Ich glaube, das sind irgendwelche Bevorratungen von Samen, also jetzt nicht menschlichen,
sondern irgendwelche Saatgut.
Irgendwelches Saatgut, mit dem man halt das Sachen lagert. Wieder anpflanzen kann, die dann möglicherweise vom Aussterben.
Das lagert in unserem Atombunker bei Bonn.
Besondere Arten, genau. Besondere Arten von Äpfeln und so, die man da alle als Saatgut gelagert hat.
Nein, Konstanze guckt komisch.
Nee, auch nicht?
Nee, in dem Zusammenhang, wo das aufkam, ist übrigens ein sehr lesenswertes Papier. Das findet sich leider nicht mehr im Netz. Ich habe es aber auf meiner Festplatte, weil das ein Teil einer Dissertation, die ich mal angefangen habe, in dem Jahr darauf und aber nicht zu Ende geführt habe, betraf. Die Biobank bezieht sich hier tatsächlich auf DNA-Daten von Menschen oder können auch Gewebedaten, Blutdaten sein oder so.
Oh.
Und 2000, also vor sozusagen, vor 17 Jahren gab es vom Nationalen Ethikrat das erste Papier dazu.
Und wofür braucht man diese Datenbank?
Ich denke, das war einfach die Zeit, wo die technischen Voraussetzungen für sehr große, so eine meistens Forschungsdatenbanken sie fingen an zu bestehen, die sind älter. Die älteste, die wir gefunden haben, waren aus Schweden,
75. Island und so.
Die sollen ja digital sein. Also, das ist ja gemeint. Aber ich fand den Begriff interessant, weil man den nicht unmittelbar.
Nee, also das kann man nicht erkennen.
Später, heute sagen sie oft Human-Bio. Bank, weil sowas gibt es auch über Tiere mittlerweile.
Human, Bio, also das Biobank passt irgendwie nicht. Keine Bank in dem Sinne, sondern es sind halt Daten.
Interessant ist daran noch, dass es ein Papier von Spiros Simitis ist, der vielleicht jemanden von euch nachher sagt.
Natürlich, ein großer Datenschützer.
Persönlich.
Der ist mittlerweile 84, hat gerade ein neues Buch raus, ich habe es gerade bestellt. Der schreibt immer noch Bücher. Ich finde ihn sehr faszinierend.
Spannender Mann. Ja,
ja, ein sehr spannender Mann mit auch einer sehr spannenden Familie und vor allen Dingen ein sehr kämpferischer Mann, der offenbar mit 84 immer noch Bücher schreibt, was ich großartig finde. Also auch immer noch zum Thema. Übrigens, es gibt für Biobanken nicht wirklich eine informierte Einwilligung, was ich in dem Papier gelesen habe. Denn informiert kann man nur einwilligen, wenn man weiß, wohin man einwilligt. Das heißt, sich in eine Biobank einspeisen zu lassen, zum Beispiel mit seinen genetischen Daten, kann nicht wirklich informiert eingewilligt sein, weil man ja auch nur nicht nur für sich, sondern auch für andere zustimmt.
Fand ich interessant. Und die Zweckbindung geht. Das finde ich auch sehr gut, dass man das entdeckt hat, dass man das nicht kann.
Naja, gut, sie behaupten jetzt Juristen vom Nationalen Ethikrat, das muss jetzt noch nicht unbedingt so sein, dass in der Praxis das in der Wirkung entfaltet. Ich wollte es euch nur sagen, ihr habt es nicht ganz erraten, aber fast.
Nee, ja, das ist auch ein bisschen schwer.
Dann gehen wir über, wir sind jetzt 5 Jahre später, 27. Januar 2009, der Ökonozid.
Was? Ökomozid?
Ja.
Mit M oder mit N?
Der Ökonozid.
Mit Nordpol.
Ökonozid.
Ah, die Vernichtung der Ökosphäre.
Nee. Ist ein Versuch, Maha?
Nein. Ökonozid, wenn das Ökono mit N ist, dann geht es ja um Wirtschaft. Dann wird ja die Wirtschaft zerstört. Also sonst wäre es ja Ökolozid oder Ökozid, aber nicht Ökono. Da geht es ja um Ökonomie.
Wobei Maha nicht so weit daneben liegt, denn es gibt einen alten Begriff Ökonozid, der früher verwendet wurde in der Wissenschaft. Und der bedeutete, dass man ein profitables ökonomisches System stürzt. Aber das 2009 ist der Ökonozid leider was ganz anderes.
Ah ja, okay.
Und eine Rückübertragung aus dem englischen Econocide, wo findet ihr deutlich herauskommt, denn da steckt nämlich welches Wort drin?
Economy.
Economy.
Yes. Und die andere?
Genocide.
Nee, nicht Genocide, sondern? Was gibt's noch für Sites?
Naja, irgendwas mit Tötung. Das kann ja, was weiß ich.
Wenn man jetzt nicht Völkermord betreibt, sondern wen anders? Suicide?
Ah, der Selbstmord.
Es ist der Selbstmord aus ökonomischen Gründen, denn 2009, wenn ihr euch erinnert, Japan hat eine Serie von Ökonoziden, über die Forbes berichtet hat. Und nicht etwa die Arbeitslosen, die sich sozusagen aus wirtschaftlichen Gründen irgendwie
selbst gebracht haben. Und Menschen zum Beispiel in Apple-Fabriken, die sich von Dächern stürzten und so, weil sie das nicht mehr aushielten, die Arbeitsbedingungen.
Ist Forbes, gemeint war?
Manager.
Genau, der Madoff-Fall. Dann der Typ, der Chef von Julius Baer, der hieß Alex Wittmann, glaube ich. Also es gab mehrere Fälle.
Der Sohn hat sich umgebracht, aber der hat sich doch umgebracht, weil wegen Vater und Depression und so.
Forbes ist auch kein Wissenschaftsmagazin, wenn ich mal festhalten darf. Und es ist dann übertragen worden ins Deutsche als Ökonozid. Starb aber auch wieder aus. Also ich kann mich nicht erinnern,
dass das ist aber auch nicht gut. Also ich finde, die erste alte Bedeutung, dass die Ökonomie sich irgendwie selber zerstört am Ende.
Gestürzt wird.
Naja, Zeit, ja gut, könnte auch aktiv sein, aber ich glaube, dass das schon so eine Tendenz gibt, dass Ökonomie, dass ökonomische Systeme möglicherweise dazu tendieren, am Ende irgendwie unterzugehen. Das ist ein bisschen marxistisch, aber gut.
Ja, wir wussten immer, dass du ein verkopfter Marxist bist.
Okay, aber ich glaube, so
Marx war ein sehr schlauer Mensch.
Kann man beobachten. Aber ich finde jetzt den Selbstmord aus ökonomischen Gründen, Econocide zu nennen,
man muss vielleicht dazu sagen, dieses Ökonozid gab es in der deutschen Wissenschaft. Aber die Rückübertragung ist aus dem englischen Econocide, habe ich schon gesagt. Und da wüsste ich jetzt auch nicht so richtig, wie ich es sonst ins Deutsche übertragen sollte. Also wenn du irgendwie formulieren willst, dass es sprechbar wird im Deutschen. Aber ich habe noch einen dritten für euch, meine Lieben, weil ich euch jetzt schon zweimal gekriegt habe.
Ich bin ganz kurz, ich bin immer wieder beeindruckt, wie viele Worte so neu geschöpft werden, ohne dass mir das überhaupt ins Bewusstsein dringt.
Naja, das stimmt.
Aber ich nehme ja immer, also das sollte ich vielleicht mal nochmal sagen, weil viele Hörer das vielleicht nicht wissen. Klicke zu wortwarte.de und nehme den Tag, an dem wir aufnehmen und gucke mich so durch die Liste durch. Sind aber oft 15, so 10, 15 neue Worte pro Tag. Und so rücke immer ein besonders schönes für euch aus.
Wir stehen gar nicht in der Lesenswertliste für der Wortwarte.
Weil die auch oft, das ist manchmal, aber es ist oft sehr knapp bei der Wortwarte, sondern es ist wirklich nur der Link dahin. Okay, der dritte.
Zack.
2010, 27. Januar, also im 9 Jahre heute alt. Das Schwenglisch.
Das schweinische Englisch?
Wieder ein Versuch, den wir leider nicht als korrekt.
Nee, schweinisch.
Ja.
Schwäbisches Englisch.
Schwäbisches Englisch.
Das ja, und warum war das gerade 2010?
Ja, Oettinger.
Exakt.
Stimmt.
Eine Oettinger-Debatte.
Der Kommissar.
Endlich habe ich mal was gewusst hier.
Der Internetkommissar.
Ja, und Sie haben natürlich in dem Zusammenhang, das Wort starb dann im Prinzip mit Oettinger auch wieder aus in gewisser Weise.
Gott
Sie
sei
haben
Dank.
Sehr, sehr schöne Beispiele für die Kreation, die Oettinger da brachte. Also der hat wirklich vor allen Dingen den Satzbau sehr interessant interpretiert.
Mhm.
Ja, und ich kannte aber ehrlich gesagt das schwenglische Wort nicht, obwohl ich damals die Wortäußerung von dem Typ durchaus mal wahrgenommen habe. Also Schwenglisch war mir nicht untergekommen.
Hm.
Ich weiß auch nicht, ob sich das noch auf irgendeine andere Person übertragen hat. Ich glaube nicht.
Ja, das war auch sehr speziell.
Sehr speziell.
Oettinger war sehr speziell.
Der Oettinger war, der lebt noch.
Ich weiß.
Der
ist immer noch Kommissar.
Ich weiß, aber nicht mehr fürs Internet zuständig.
Naja, man hat nicht mehr so sehr viel mit ihm zu tun, weil ich glaube, ich auch nicht mehr so öffentlichkeitswirksam.
Kein Mensch interessiert sich für den Haushaltskommissar, aber das Thema Internet war dann doch sehr präsent und alle erhofften sich sehr viel und dieser Mann war so dermaßen daneben in allem, was er sagte und tat.
Mhm.
Ja.
Ich habe das bestimmt schon mal erzählt, wie ich mich mal sehr, sehr blamiert habe in Stuttgart.
In Schwaben?
Ja, ich war in Stuttgart.
Hast du Englisch gesprochen?
Nein, schon jahrelang her. Ich habe da einen Vortrag gehalten, da ging es um Staatstrojaner und Wirtschaftsspionage. Und ein Verband hatte mich dahin eingeladen und der Chef davon hieß Oettinger. Das war sein Nachname, das war natürlich nicht der Oettinger, aber der hieß so. Ich habe mir einen kleinen Oettinger-Witz erlaubt, weil es genau um die Zeit rum war.
Mhm.
Und dann stupste mich eine Frau an und sagte, das ist der Bruder.
Mhm.
Und dann guckte ich so und die sahen sich auch wirklich sehr ähnlich. Also sie hatten ein sehr ähnliches Profil, so wirklich ähnliche Gesicht.
Mhm.
Und ich bin selten so rot geworden. Er konnte darüber lachen, er hat es wahrscheinlich auch schon öfter gehört, aber mir war das sehr, sehr peinlich.
Kannst du dich an den Witz noch erinnern?
Nee, weiß ich nicht mehr. Nee, war auch irgendwas Aktuelles. Also der Oettinger war damals viel in der Presse.
Naja.
Viel in der Presse.
Mhm.
Und nicht sehr freundlich.
Mhm. Das stimmt.
So, das wäre meine
Eine Anmerkung noch zu diesem Begriff Schwenglisch.
Ich
finde ihn insofern interessant, weil man es natürlich auch sexuell konnotiert verstehen könnte. Von Schwengel, der Schwanz.
Nee, schreibt ja mit Ä, von Schwaben.
Ja, Schwengel.
Der schreibt mit E.
Ich bin im Zweifel und gucke zu den Sprachexperten.
Nee, also ich würde Schwengel mit E schreiben. Von der, schon von der Etymologie des Wortes, wie uns Maher jetzt mal kurz erklären wird.
Naja, Schwingen.
Von Schwingen?
Schwingen.
Naja, von Schwanz.
Gehänge.
Nee, ich bin mir auch nicht sicher. Könnte mal einer nachgucken jetzt?
Was denn?
Schreibt sie mit Ä oder mit I?
Schwenglisch schreibt sie mit Ä.
Echt?
Schwenglisch schreibt sie mit Ä?
Schwenglisch schreibt sie mit Ä.
Ja, das weiß ich.
Ach so, Schwengel mit E. Ja, nee, mit E.
Ja, das meine ich doch.
Okay, wo kommt es denn her?
Der Schwengel? Oh Gott.
Naja, du kannst es jetzt hier nicht in die Runde werfen und nicht sagen.
Ja, was weiß denn ich? Das war sozusagen eine Assoziation, die sich in meinem...
Gibt es doch als Verb übrigens?
Schwengeln? Das war eine Assoziation, die sich in meinem wirren Kopf bildete.
Wir
Moment,
können,
Schwengel,
schieben,
nein, Klöppel, der Klöppel einer Glocke nennt man Schwengel, von Schwingen.
Da gibt es ein anderes Wort für, ne?
Nee, der Klöppel einer Glocke.
Wie heißt es bei einer großen Glocke?
Klöppel.
Klöppel?
Klöppel?
Ja.
Na gut. Ah, na gut, dann haben wir das auch mal erklärt. Okay. Ja, schön, dass dir das noch eingefallen ist.
Hm.
Leider stimmt das überhaupt nicht.
Entschuldigung.
Auch von der Wortherkunft nicht.
Na gut.
Aber wir haben immer ein Wort gelernt und die Herkunft.
Ja.
Das ist immer gut.
Na gut.
Wenn ihr dazu Bemerkungen machen wollt, stehen euch die Kommentare offen. Aber denkt dran, Kai ist sensibel.
Ja, ich bin sensibel. Und jetzt wieder still.
Ich habe noch ein neues Wortbildungsmuster entdeckt im Deutschen.
Bitte?
Darüber muss man vielleicht noch mal was im Blog auch schreiben.
Bitte?
Ja, nur, ist nicht so einfach. Weil halt.
Dafür haben wir dich.
Naja. Das passt nicht so in unserem Blog, weil wir müssten dann noch mal eine Sonderform haben,
wo man über
solche neuen Tendenzen in der Wortbildung sprechen
kann. Ja, dann gründen wir die Form einfach.
Es gibt nicht nur ein Beispiel, sondern ich habe gleich zwei und vielleicht finden wir noch mehr oder unsere Hörer finden mehr. Es gibt ja die Kommentarfunktion. Und zwar geht es um das gute Kita-Gesetz.
Ja, doch, sehr interessant.
Oder
wollte ich auch schon
das
länger.
Das starke Familiengesetz.
Genau.
Also bei Gesetzen hat man das. Und das ist eine Wortmeldung, die es im Deutschen bislang nicht gibt.
Genau.
Das ist nämlich eine sogenannte Univerbierung, also eine Wortbildung, wo eigentlich eine Wortgruppe, also Nominal, Syntagma, also Nominalgruppe, zu einem Kompositum wird. Und das geht eigentlich nicht. Wir müssen halt im Deutschen immer Komposita aus Substantiven zusammensetzen. Nicht nur Substantive, also wie gesagt, wir komponieren Nomina und jetzt ist ein Adjektiv und Nomen genommen worden und das ist eigentlich schon eine Nominalgruppe und
die wird plötzlich... Genau, diese Tendenz ist mir sehr auch aufgefallen bei diesen beiden Gesetzen, die beide von der SPD sind, muss man dazu sagen.
Ja,
fällt dir noch ein anderes Beispiel ein?
Danke, dass du das, nein, im Moment habe ich keine, aber dass du das sagst mit der SPD, ich wollte nämlich diese Wortbildung auch irgendwie nach der SPD benennen.
Es scheint tatsächlich vielleicht eine neue Tendenz zu sein.
Ja? Gibt es das im Englischen häufiger?
Genau.
Nimm mal ein Beispiel
im Englischen. Im Englischen geht es, weil du im Englischen halt nicht Substantive zusammensetzt, sondern tatsächlich Syntagmen. Deshalb kannst du sagen,
nimm mal ein Beispiel.
Good Friday Agreement.
Hm. Also bei amerikanischen Gesetzen ist das gar nicht so selten, diese Konstruktion. Ja. Und ich glaube, fällt mir gerade nicht ein, müsste ich suchen. Aber
Good Friday Agreement ist ja so ähnlich wie das Gesetz. Das hat ja Gesetzeskraft. Also das ist
und ich glaube, da kommt das her. Ja. Und ich glaube, es ist der Versuch, Gesetze positiver klingen zu lassen. Und genau deswegen ist es mir aufgefallen. Genau.
Eine starke Familie ist ja positiv.
Und ich wollte genau deswegen, dass wir unbedingt dazu was im Blog machen.
Ja. Und denn das Interessante ist ja, dass so eine Doppeldeutigkeit drin ist. Wenn du sagst, gute Kita-Gesetz, da die deutsche Wortbildung das nicht kennt, versteht man im ersten Moment nach der deutschen Wortbildung das gute Kita-Gesetz.
Ja.
Und das starke Familiengesetz.
Und es gibt ja so großartige Möglichkeiten jetzt für den Gesetzgeber. Da kann er sich ja da fallen mir so viele tolle Beispiele ein.
Ja,
ja, zum Beispiel verantwortungsvoller Staatstrojanergesetz und so, das ist ja super. Ja,
oder das allumfassende Überwachungsgesetz und so weiter.
Leichtgewichtige Kryptografiegesetz, natürlich.
Ja, genau.
Also vor allem gibt es schöne Adjektive,
die immer
missverständlich klingen im Deutschen.
Ja, das ist ja großartig. Ja. Vorausschauende Telefonüberwachungsgesetz.
Ja.
Das ist ja... Aufklärischer Verfassungsschutzgesetz.
Mhm. Ach Gott sei Dank, das ist ganz beseelt. Ich fürchte, du gibst gerade den falschen Leuten Anregungen.
Es gibt so viele tolle. Naja, man muss ja eigentlich, wie hier, du brauchst ja eigentlich einfacher. Also, wie starke Familien ist ja.
Übrigens, Vorsicht mit solchen Anregungen. Ne? Ich möchte nur erwähnen, dass mich mal der damalige Sprecher des Bundesamtes für Verfassungsschutzes angerufen hat und sich beschwert hat über einen Blogbeitrag im Neusprechblog. Ja?
Beschwert.
Ich fand da unpassend, was wir da geschrieben haben.
Angenommen als, das hast du noch gar nicht erzählt.
Habe ich noch nicht erzählt, ja?
Nein.
Der Herr, der nicht mehr Sprecher des Verfassungsschutzamtes ist inzwischen, hat sich beschwert darüber, dass wir im Blog geschrieben hätten, die Nachrichtendienste, die sich jetzt gern Nachrichtendienste in Deutschland nennen, seien ja eigentlich Geheimdienste und die würden früher Geheimdienste genannt werden und man sollte sie doch weiter Geheimdienste nennen. Fand er doof, weil sie würden ja nur Nachrichten... Sie würden ja nur Nachrichten sammeln.
Und,
Im
Geheimen.
Genau. Auf meine Anmerkung, dass ja die Betonung auf geheim liegt, wollte er ja nicht so richtig eingehen.
Aber immerhin ist die neue Transparenz und Offenheit.
Ja. Ich wollte nur sagen, ne, also wir werden wahrgenommen und wenn du jetzt Anregungen gibst, ja, für solche Gesetzesvorschläge.
Ich habe sie noch nicht niedergeschrieben, das ist jetzt, was ich am Ende eines Podcasts sage. Ja, komm. Nee, aber ich glaube, der Punkt dran ist, einfache Adjektive, die mit der Verbindung mit dem Substantiv irgendwie eine besonders gute, sehr positive Konnotationen bilden. Das ist, glaube ich, der Punkt dran.
Genau. Ja, wunderbar.
Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel. Aber wie heißt jetzt eure neue Kategorie dann?
Ja, das muss man dann sich noch überlegen. Achso, ja, ich dachte man bezieht es irgendwie auf die SPD und irgendwas mit Soziale Demokratiepartei Wortbildung?
Oder ich fürchte, es könnte zum Trend sich entwickeln, Gesetze künftig so zu benennen und nicht mehr Demokratieförderungsverbesserungsgesetz, wie sie ja bisher substantiviert zusammengesetzt benannt wurden in Deutschland. Insofern glaube ich, brauchen wir da gar keinen Trend, sondern
stabile Ehengesetze. Ich habe es überall, ich sehe es jetzt überall.
Jetzt gibt es das.
Nein. Also aber fällt mir so viel. Es gibt sehr viele kurze Adjektive, die sehr positive Wirkung entfalten.
Nee, ich glaube, es war neu. Also diese beiden Vorschläge der SPD waren neu.
Wie gesagt, auch Aufruf an die Hörer, wer solche Beispiele hat, wo es auch vielleicht nicht um Gesetze geht, das würde mich interessieren, ob es im Deutschen da Vorbilder gibt oder ob es einfach nur direkt schon aus dem Englischen übernommen wurde.
Bundesgesetzplatz graben.
Nein, ich glaube, es gibt nicht so viele Gesetze. Ich glaube, es sind wirklich die ersten beiden, das gute Kita-Gesetz und das starke Familiengesetz. Aber ich denke, es wird vielleicht anderswo schon so eine Art
mutiges Elterngeldgesetz. Ich bin da schwer dafür. Oh, fallen mir da Beispiele ein. Und was man die Wirtschaft schönreden könnte damit.
Ja. Alles kannst du damit schönreden. Ja,
das ist schon eine gute Taktik.
Es ist ja nicht mehr Subventionsverbesserungsgesetz oder so, sondern die gute Subvention. Das ist episch. Das sind sehr schöne Beispiele. Mir sind bei dem einen, also bei dem starken Familien, aber wir fanden andere Kante gar nicht.
Ja, mir war es bei Gute Kita aufgefallen.
Das war das erste, ja. Die starken Familien kamen
später. Was beinhaltet das Gute Kita-Gesetz, bitte?
Es war mehr Geld für die Ausstattung von Kitas mit Kita-Erziehern und um die Qualität der Kita-Erziehung zu heben.
Mhm. Verstehe. Ja, ich glaube, mit diesem wunderbaren Beispiel und ja, einer Neusprechbildung.
Übrigens, ohne groß die Gehälter von Kita-Erziehern, also egal.
Ja, natürlich nicht. Also das würde ja richtig Geld kosten. Ja. Jedenfalls mit diesem sehr schönen Beispiel, was auch sehr innovativ, Neusprech, auf eine schöne neue Art,
beschönigende neue Art.
Zukunftsweisend ist sie bestimmt.
Schöne Zukunft. Ja.
Das schöne Zukunftsgesetz.
Ja. Können wir doch eigentlich diesen Podcast hier perfekt beschließen, oder?
Ja, mit dem schönen Zukunftspodcast.
Mit dem schönen Zukunftsgesetz wurde sicher der Diesel, die Dieselkrise gelöst.
Genau. Ja. Saubere Luftgesetz.
Egal.
Also vielen Dank fürs Zuhören.
Ja.
Und schreibt eure Beispiele in die Kommentare.
Genau. Ja, dann sagen wir Tschüss.
Ne? Sagen wir Tschüss.
Bis bald. Tschüss.